sag mir, wer spielt den Schiedsrichter? Und wenn's mir glauben kannst, dann schau mal zum Assistenten. Der hebt das Fan nicht in die Luft und soll nur sagen, was er heisst. Der heisst, du stehst abseits, du Wichser.
Hallo zusammen, es ist wieder mal Zeit für eine neue Folge vom Kurvengespräch. Wir sind hier wie immer im Studio 1 von Kanal K. Die Saison ist ja schon ein paar Wochen alt, darum haben wir auch uns alle wieder zusammengefunden, um hier über alle Neuigkeiten vom FC Wollen zu reden. Und natürlich haben wir dann auch im zweiten Teil einen Gast. Bevor ich etwas erkläre, was wir heute alles vorhaben, natürlich wieder mal die übliche Begrüßungsrunde. Mit dabei ist wie immer der Benny.
Bonjour.
Alles klar?
Si.
Si. Sehr schön.
Selbst?
Ja, bis jetzt schon, ja. Schauen wir mal, wie sich das noch entwickelt.
Top.
Ebenfalls am Tischli sitzend der Sebastian.
Oi, oi, oi.
Gut. Und rechts von mir an den Regler, wie immer, der Oliver.
Hallo, ich bin der Regler.
Sehr schön. Stuhl gigset auch wieder schön. Ich hoffe, mir gehört das nicht allzu fest auf die Aufnahme. Und sonst ist dann halt so.
Sorry.
Der Plan für heute ist folgender. Wie immer zuerst ein paar Sachen von mir. Ein bisschen Hinweise und Tipps. Dann reden wir sicher über den Saisonstart vom FC Wolle. Und über das vergangene Cup-Spiel. Das tendenziell aber eher... wahrscheinlich ein bisschen kurz und bündig gefasst. Dann je nach Lust, Zeit, die wir haben im ersten Teil, vielleicht noch Meinungen zu der möglichen Liga-Reform, auch wenn sie es selber nicht betrifft. Oder und zu Fußballregeländerungen, die es geht auf die Saison. Und das nicht ohne Grund. Das hat vor allem dann zu tun mit dem zweiten Teil. Dort ist niemand geringeres Gast als der Sascha Amhof.
What? What the fuck?
Sascha Amhof, ehemaliger Schiedsrichter, unter anderem auch FIFA-Schiedsrichter, hat dann aber zum Verband gewechselt und ist dort jetzt auch zuständig unter anderem für den VAR, also für den Video Assistant Referee. Wir reden mit ihm dann über die Einführung von dem Ganzen, was das soll, wie das so gelaufen ist. Genau, das dann im zweiten Teil. So, zu den Hinweisen. Weil es ja eben dann heute vor allem viel um Fußballregeln, um den Fahr und so weiter geht, ein, zwei Hinweise. Einerseits gibt es eine neue App von der IFAB, IFAB International Football Association Board. Das ist das Gremium, Sebastian.
Keine Ahnung.
Ist das Gremium, das die Fußballregeln definiert? Also das macht halt nicht FIFA, das macht das IFAB, sie sind zuständig für alle. Was?
Ja, IFAB ist halt lustiger, nicht mehr so.
Das ist IFAB, ja. Die sind zuständig für all die Regeln und die haben eine App rausgebracht und sie findet man auch, wenn man das ganz normal sucht, unter IFAB, also IFAB.
Auch mit B, nicht mit P.
Nein, mit B. Okay. Es ist ja Board am Schluss.
Mit Porn. Ja, stimmt, trotzdem.
Und dort sind eigentlich alle Fußballregeln erklärt. Das ist, glaube ich, so, ich weiss auch auf Deutsch. Also dort werden halt wirklich Regeln 1 bis, keine Ahnung, ich weiss schon wieder, mit 12 oder so. Mit auch Beispielen und so, sprich, das kann man gut drauf haben, wenn man etwas nicht weiss, kurz nachher schlagen. Genau. Dann natürlich noch ein Podcast-Hinweis, schon mehrfach erwähnt, natürlich ein Podcast von Colina Serben, Schiedsrichter-Podcast aus Deutschland. Und dort gibt es vor allem Folge Nummer 87, die ich würd, empfehlen würde, die Calibrare heisst. Das war bei der Folge, wo der Fahr in Deutschland eingeführt worden ist, wo halt viele Diskussionen, was es heutzutage in der Schweiz gibt, schon vor zwei Jahren in Deutschland geführt worden sind. Und natürlich alle folgenden Folgen, wo es dann auch um die Umsetzung geht. Also da kann man sicher auch viel nachholen, vielleicht auch Sachen, die wir nicht werden ansprechen. Oder wir folgen sie einfach auf Twitter, @colinaserben. Immer wieder aufschlussreiche Sachen bezüglich Regelkunde. Und wenn wir gerade bei Twitter sind, dann gibt es noch einen zweiten Account, wo man könnt folgen. Und das ist der Account FARWATCH, also @far_watch. Ist halt ein deutscher Account, tut halt vor allem Fahrentscheidungen in Deutschland kommentieren, beleuchten, was auch immer. Das ist eine weitere Empfehlung. Und zum Schluss noch die aktuelle Ausgabe vom 12-Magazin. beste Schweizer Fußballmagazin, wo es sich sowieso lohnt, seit es die LZ-Zeit nicht mehr gibt, zu abonnieren. Und die hat aktuelle Ausgabe Nummer 73 auch einen Schwerpunkt über Video Assistant Referee, wo das Ganze auch noch schriftlich festgehalten ist, was wir wahrscheinlich heute auch noch werden besprechen. So, das zu dem. Ich würde sagen, wir fangen an. Mit der Saison. Wir sind gestartet mit einem 3-0 Auswärtssieg in Langenthal, gefolgt von einer 3-2 Niederlage in Solothurn. Und gerade erst gestern haben wir noch das dritte Ligaspiel 2-0 gegen SR Dullemont gewonnen. Die ersten zwei Spiele habe ich nicht gesehen. Ich weiss nicht, wenn wir auch so ein grobes Grundfazit über Anfang machen oder möchte jemand auf ein spezielles Spiel noch eingehen.
Ja, also von mir aus, wenn wir Zeit haben, können wir schon über jedes einzelne Spiel ein bisschen reden.
Also. Ja, man hat jenes Zeit.
Ja.
Ja, gerne.
Also, die ersten zwei Spiele bin ich nicht dabei gewesen.
Ja, also am Anfang eben auswärts in Langenthal. Es ist eigentlich, also es ist jetzt doch erst eine Weile her, ich mag mich nicht mehr ganz genau erinnern, aber ich habe, ja, es ist schon ein bisschen her. Soweit ich mich mag erinnern, ist der FC Wolle ziemlich energisch auftreten, Langenthal aber auch. Also es war sehr ein körperbetontes Spiel gewesen und der FC Wolle hat dann halt echt die Chance, glaub, besser genutzt, so wie ich das noch präsent habe und ja, sich das geholt. Ziemlich souverän eigentlich.
Ja, war ein harziges Spiel, wie eigentlich jedes seitdem. Also Gegner sind sehr aufmüpfig in der Liga und
ich möchte dich darauf hinweisen, ins Mikrofon zu reden, sorry schnell.
Danke für den Hinweis. Ich sitze auf einem anderen Platz heute, das irritiert mich. Ja, Langenthal, war ein gutes Spiel, fand ich. Was meinst du dazu?
Ja, ist gut gewesen, Spaß gemacht.
Ja.
Sehr schön. Und wieso hat man denn in Solothurn verloren?
Wegen dumm.
Ja, Solothurn ist einfach ganz klar die beste Mannschaft gewesen.
Finde ich nicht.
Ja, nein, so kann man es nicht unterschreiben. Ich meine,
falsch.
Wir sind ja doch mal in Führung gsi. 2-0 oder 2-1?
Zweimal. Wir sind 1-0 in Führung gegangen, 2-1 in Führung gegangen und haben nachher 3-2 verloren.
Ja, voll. Also es ist wirklich, ich weiss nicht warum, aber sie haben diese zweite Halbzeit haben sie einfach nachgelassen.
Ja, einfach die letzten 10 Minuten. Die haben es ausgemacht. Wir haben in der 82. noch 2-1 geführt. Und ja, die letzten Minuten einfach verpennt. Und ich glaube, das Spiel hätte man auf jeden Fall nicht verlieren müssen. Aber das wussten die Spieler auch selber, direkt nach Abpfiff schon. Also ja, man kann damit leben, lieber gegen Solothurn verlieren, als gegen Baden oder so.
Ja, dann halt noch, wenn jemand etwas zu sagen, gestern 2-0 gegen das SR Dullemont.
Ja, war ähnlich harzig wie die ersten beiden Spiele. Wir haben natürlich davon profitiert, dass Dullemont sich früh selbst dezimiert hat. In der 13. schon Platzverweis gegen einen Innenverteidiger von Dullemont. Man denkt ja immer dann so, in Überzahl wird es dann einseitig. So einseitig war es gar nicht.
Nein, also ja, zwischendurch hatte ich wirklich Schiss gehabt, dass sie das irgendwie noch kehren oder keine Ahnung was. Also sie haben gut Druck gemacht, das muss man glaube ich ihnen schon zugestehen.
Ja, zwischendrin, um die 35. Minute gab es auch mal ein paar dickere Chancen für Dullemont. Da hat Grande Olli Joos ja ein paar Mal spektakulär klären müssen. Aber dann haben wir ja kurz vor der Pause das 1-0 gemacht durch Jumper nach einer Ecke, oh Wunder.
Ja, also eine Fortsetzung von der Ecke. Ich wusste als Eckball Gold zählen.
Kann man drüber streiten. Ich glaube, das hat dann ein bisschen Ruhe reingebracht. Aber in der zweiten Halbzeit hat es ja dann auch bis in die 83. gedauert. Dann hat Keranovic das 2-0 gemacht und dann war die Sache eigentlich durch.
Ja, also von dort an ist. Also Dullemont hat ja noch einen zweiten Platzverweis bekommen. Also der war ja sowieso 9 gegen 11 gewesen. Ich glaube, nach dem 2-0 war ja wirklich der Deckel drauf gewesen und sie haben irgendwie nicht mehr gross etwas können machen, das ist wieder eben wollen vorne und sie haben glaube ich ein bisschen Glück gehabt, dass es nicht 3-0 oder vielleicht sogar 4-0 ausgegangen ist, so in den letzten paar Minuten.
Ja, gegen Ende hatte Wolle noch relativ viele Chancen.
Ja, eigentlich ausschliesslich Wolle hat Chancen gehabt, kann man sagen.
Aber, ja, ich glaube so als Fazit mit dem Saisonstart kann man zufrieden sein. Cup auch eine Runde weiter gegen Wetzwil, das war auch keine leichte Partie. Die waren schwer einzuschätzen vorher, aber Ich würde sagen, es ist ein relativ starkes Team. Die spielen ja in einer anderen Gruppe, in der Ostgruppe, in der Erstliga. Ja, und jetzt spielen wir gegen Luzern. Mal gucken.
Genau, das Spiel gegen Luzern 2 ist dann Samstag auswärts. Es sind jetzt 3 Spiele gespielt worden. Wohl ist im 4. Platz mit 6 Punkten, mit gleich vielen Punkten wie der 3. FC Baden und am 5. am SC Buchs. Vorweg ist Solothurn als einziges Team mit 3 Siegen, zweite Version und der FC Biel mit 7 Punkten. Ich würde auch sagen, so weit ab in der Tabelle sind wir gefühlt schon sehr, sehr, sehr lang nicht gewesen.
Ja, und vor allem in so das Auf und Ab, mal Spiel gewonnen, Spiel verloren, dann wieder Spiel gewonnen. Also normalerweise ist es so, ja, wir verlieren einfach am Laufmeter oder machen mal ein Unentschieden. Oder so ein Wechselbad, das haben wir schon lange nicht gehabt, das ist schön.
Also als Vergleich, ich glaube in der letzten Saison haben wir 4 Spiele gewonnen. In der ganzen Saison, jetzt haben wir schon 2, plus einen Cupsieg.
Ja, da hören wir jetzt dann aufgehen. Was sind denn für euch Erwartungen oder Ziele an die Saison? Wo soll der FC wollen landen, eurer Meinung nach, Sebastian?
Ja, es wäre geil, wenn wir bei diesen Aufstiegsspielen mitspielen. Aber sonst, ja, eben über die Tabellenhälfte vor einem anderen Aargauer Team wäre schön.
Ja, ich habe vorher so gesagt, so mit einem Top-5-Platz wäre ich zufrieden. Ich glaube, das ist auch drin. Aber man sieht auch, die Gruppe ist nicht so leicht. Also Biel schätze ich als stark ein, Baden, Buchs ist ja jetzt auch vorne mit drin. Die sind so ein bisschen Überraschungsteam für jetzt in den ersten Runden. Solothurn natürlich und Delemore galt ja eigentlich auch noch so als kleiner Mitfavorit auf den Aufstieg. Die haben jetzt auch nicht so überzeugt, aber kann ja noch werden. Ich glaube, die ersten 5 nachher tun sich nicht viel und da kommt es dann so auf die Direktbegegnungen an, auf Nuancen. Und ja, wenn es dann nachher an einem Punkt liegt oder so, dann kann man denen auch keinen Vorwurf machen, den Jungs. Also eine Top-5-Platzierung fände ich gut, Aufstiegsrunde fände ich noch besser und wenn man die dann noch gewinnt, Jackpot.
Oliver, andere Meinung?
Also grundsätzlich, ich habe keine Lust schon wieder aufzusteigen, so, weil also ich habe das Gefühl, es wäre einfach wirklich zu früh. Also ich wäre gerne mal wieder so, hätte ein paar Jahre Stabilität in einer Liga und dann kann man immer noch schauen, ob man da oben raus will. Ich habe das Gefühl, für den Aufstieg wird es eh nicht länger und dann finde ich, ja, spielt man halt mal da ein bisschen mit, schaut so ein bisschen. Vielleicht hat man dann irgendwie ein Kader, das gut zusammengeschweißt ist, weil ich kann mir vorstellen, dass wenn jetzt einzelne Spieler mega krass überzeugt, dass sie dann auch wieder weg sind und nächste Saison sieht es dann völlig anders aus. Ich fände es eigentlich gut, wenn wir da ein bisschen bleiben. Aufstiegsspiel wäre schon irgendwie geil zum Schauen, glaube ich, aber muss von mir aus nicht sein.
Ja, man kann ja das Aufstiegsspiel auch gönnen und sagen, man steigt nicht auf.
Gab's das schon mal?
In dieser tiefen Liga weiß ich es nicht, aber es kann schon sein. Das war es von Basel, wo freiwillige Liga runter ist, von der Promotion League, der ersten Liga. Vielleicht hat es schon mal jemand gegeben, hey, nein.
Old Boys waren es, glaube ich.
Genau. Meine persönliche Meinung, ich hätte nicht auch gesagt, das Geiste wäre einfach vor Baden zu sein. Ich glaube aber nicht, dass wir das schaffen. Ich bin da pessimistischer. Ich glaube aber, das Wichtigste ist, oder ich hoffe, es wäre, wir werden nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Und von dem her ist eigentlich alles andere schon gut. Also frühzeitige Liga halt wären mal zufrieden. Wichtiger als die Liga-Platzierung ist nicht ganz klar, dass wir den Cup gewinnen. der erste Schritt ist gemacht worden. Wir haben das Cup-Spiel hierher gegen Wetzwil, Bonnstetten. Ja, doch glücklich, würde ich sagen, mit 2-1 gewonnen.
Ja, glücklich vom Ergebnis her, weil es so kurz vorher zustande kam. Kurz vor Abpfiff, 88. hat Doda Wilson 2-1 gemacht. Spiel war sehr ausgeglichen, fand ich. Es hätte auch genauso gut für Wetzwil ausgehen können. Aber letztlich fand ich es schon verdient, dass wir weiter sind. Ich glaube, wir hatten ein bisschen mehr vom Spiel, so spielanteilsmäßig, Ballbesitz. Ja, manchmal braucht man ein bisschen Glück. Das Tor war schön rausgespielt, 2-1. Ich glaube, letztes Jahr hätten wir es verloren.
Ja, aber das ist auch etwas beim Spiel gestern bei Dürremont so gewesen, wenn ich das Gefühl habe, So ein Spiel hat man letztens einfach verloren. Ja. Man hat dann angegriffen, Dürrlemann hat einen Konter gemacht, hat das 1-1 gemacht, man hat dann weiter angegriffen, man hat dann noch das 2-1 und das 3-1 wahrscheinlich bekommen. Damals war es nicht so gewesen, wir haben halbwegs mitgespielt, haben dann selber einen guten Konter gefahren und das Spiel eingebracht. Das war für mich auch ein bisschen im Vergleich zu zuletzt ja das gewesen. Ja, egal wie das Spiel war gegen Wetzwil Bonstedt, wir haben gewonnen, wir sind eine Runde weiter, wir treffen am 14. und 15. September die Hei gegen FC Luzern. Sebastian, freust du dich?
Nicht nur.
Wieso nicht nur?
Ja, ich finde es immer so ein bisschen unangenehm, wenn mega viele Leute in diesem Stadion sind, wenn es Securities hat, wenn man dann plötzlich, wenn die Saisonkarte nicht gilt.
Gut, die gelten eh nicht im Cup.
Ja, aber ja, und das, ja, wegen dem freue ich mich halt einfach nicht so fest.
Oliver, du vor allem den Sprung gemacht, wo du die Auslosung gesehen hast.
Also grundsätzlich Luzern spannende Gegner, so, also es ist, also, keine Ahnung, ich finde jetzt so mittelgrosse, grosse Clubs cooler, also in St. Gallen, Luzern, schon etwa das, was ich mir vorgestellt habe, Basel oder Zürich oder irgend so etwas, wäre mir dann ein bisschen too much gewesen, oder Aarau oder so, gut, es wäre nicht too much gewesen, aber es wäre halt eigentlich, ja, Böe kennt man schon, danke, weiter. Ja, voll. So von dem her finde ich es eigentlich ein easy Gegner, aber ich teile um Sebastian seine Einschätzung, dass es halt bei so Spiel gegen grosse Gegner doch immer ein bisschen mühsam ist und viele Leute, die halt einfach sich auch nicht für den FC Wolle interessieren, sondern vielleicht zu Wolle wollen und so sagen, ah ja, voll geil, Luzern kommt, gehen wir mal. Was ja für den Verein finanziell schon easy ist, aber es stehen dann, glaube ich, irgendwie zu viele Dullis um, die irgendwie auch nicht wissen, was bei uns im Space sich gehört oder bei uns in der Kurve sich gehört und was nicht. Dann haben das Gefühl, sie können hier auf die Kurve kommen und irgendwelche Scheiss belabern und dann schwierig tun, wenn wir sie vielleicht wegschicken und finden so, hey, sorry, so geht das aber nicht. Das ist so ein bisschen meine Angst, die ich habe.
Hast du wirklich das Gefühl, jemand von denen kommt zu uns auf die Holztribüne kommst du? Also ich glaube auch, es sind auch viele Leute und vielleicht auch Nervige darunter, aber die kommen ja nicht zu uns, gerade zwei Meter links und rechts von uns kommst du.
Ja, also das letzte Mal daheim gegen Basel war es, glaube ich, schon ein bisschen so gewesen. Also dort hat es die Holztribüne noch nicht gegeben.
Ja, aber und das grenzt jetzt halt ziemlich ab.
Ja, aber vielleicht finden die Leute auch voll geil. Eine Holztribüne, ich stehe da mal drauf. Das,
nein.
Ja.
Ja, wir werden das sehen.
Also wir können ja zu uns stehen, stehen unbedingt zu uns, aber benehmt euch dann auch. Einfach, dass ich das so gesagt hätte.
Ultras.
No.
Ja, haben wir eine minimale Chance, eine Runde weiterzukommen?
Ja. Ich glaube, ist alles möglich.
Hat schon er gesagt.
Oh, keine Ahnung, alle möglichen Leute.
Ich finde schon, also es ist ja noch Zeit bis zum Spiel. Aber Luzern ist ja momentan nicht so gut drauf. Die haben irgendwie mit sich selber zu tun. Europa League sind sie ziemlich sang- und klanglos ausgeschieden. Gut, Espanyol Barcelona ist jetzt auch nicht irgendein Gegner. Aber gegen Kreuzlingen haben sie auch Probleme gehabt. Haben sie auch nur 2-0 gewonnen. Ja, sie haben da mit ihren Spielern ein bisschen Trouble, so Eleke irgendwie soll gehen oder will gehen und das sind so ihre Stars, die so ein bisschen aufmüpfig werden. Und ja, vor 8 Jahren haben wir ja schon mal gegen sie gespielt im Cup. Da haben wir auch erst in der 88. das 2-1 gekriegt. Gut, ganz andere Mannschaften heute und damals waren wir noch Challenge League. Aber ich würde sagen, grundsätzlich so gar keine Chance haben wir nicht. Vielleicht 5%.
Vielleicht macht Luzern das, was wir bei Lind 04 gemacht haben und läuft auf mit Star-Allure und unterschätzt den FC Wolle völlig und bam, kommt der Ronny aus der Mitte mit einem verdammten Lob und setzt das Ding so schön hinter die Linie.
Ja, aber eben, Lind, absolute Göttmannschaft, die haben ja anscheinend schon Fuß geschlagen.
Ja, 3-1.
Also von dem her...
Gut, haben wir die nicht gekriegt.
Ich glaube, ganz ehrlich, ich rechne eigentlich mit, wenn dann 0,05% Chancen. Aber an die glaube ich. nein, wahrscheinlich wird man jetzt sang- und klanglos untergehen. Aber,
Naja. Macht das ein Penaltyschiessen easy.
5-4.
Ja, dann noch, es gibt noch mehr Penaltys.
36 zu 35.
Nein, schon nicht so viel.
Ja, das hast du gestern gesagt.
Also.
Wir werden es sehen. Das Spiel ist, wie gesagt, entweder am Samstag oder Sonntag am 14. oder 15. September. Ich sage jetzt gleich, kommen wir dann ins Stadion, kommen auch alle anderen Spiele ins Stadion. Es lohnt sich natürlich.
Was war das für ein Lachen gewesen?
Ja, das ist vielleicht noch das Lachen von der letzten Saison. Momentan ist es eigentlich wirklich...
Das ist wirklich geil.
Momentan ist es okay.
Ja, ich komme ins Stadion und komme...
Aber der Support ist einfach da, ja, noch... Ist noch in der Sommerpause.
Es liegt am Speaker, mehrheitlich.
Wahrscheinlich.
Shoutout.
Von mir aus können wir eigentlich auch das Ganze schon abschliessen. Oder wird jemand noch etwas zum rein Sportlichen sagen?
Nein.
Allgemein oder jetzt so aufs Luzernspiel bezogen?
Ja, allgemein, wenn du noch ein Thema hast, wo findest du, dann müssen wir noch sagen.
Der Ronny Minkwitz zum Beispiel.
Ja, der Ronny Minkwitz
Starspieler.
Ist ja unser Starspieler und sehr, sehr kontrovers wird seine Leistung bewertet. Er wird aufgefordert, ja auch unter anderem in den sozialen Medien, endlich mal Tore zu schießen. Ich möchte hier eine Lanze brechen für Ronny Minkwitz. Ronny ist kein Vorbereiter oder kein Torschütze. Ronny ist ein klassischer zentraler Mittelfeldspieler, der Angriffe einleitet. Also lernt Ronny Werte zu schätzen.
Ja, wir können gleich mal einen Eckball direkt...
Ja, Ronny, bring mal eine Ecke an, das ist wirklich mal eine gute Kritik. Danke, Ronny. Warum?
Wir werden euch auf dem Laufenden halten, wenn und ob der Ronny gleich mal ein Goal macht oder was sonst passiert. Gehen wir weiter. Hat jemand das Bedürfnis, über eine allfällige Liga-Reform zu reden?
Ich nicht.
Schon gedacht?
Ich habe nichts von dem gewusst. Aber du darfst uns gerne erhellen. Du scheinst etwas zu wissen.
Wollen wir einen Dialog führen, Santiago?
Nein, es ist ein schlimmer so einfach.
Ja, es betrifft uns ja einfach nicht, was in der
Superliga. Ja, aber in drei Jahren.
Ja, in drei Jahren vielleicht.
Es betrifft auch den Fahrer nicht und wir haben einen Gast drüber.
Ja, habe ich auch nicht ganz verstanden.
Ja gut, nein, komm, dann würde ich jetzt haben wir noch ein paar Minuten Zeit.
Ja, nein, mich interessiert, was hältst du von der Liga-Reform?
Ich finde sie gut. Also ich finde, man soll es einfach mal ausprobieren. Ich glaube, es ist nicht schlimmer. Wenn man es irgendwie nach zwei Jahren merkt, das ist ein gleicher Scheiß, dann kann man wieder etwas Neues machen.
Ist nicht der alte Wein neue Schläuche?
Ja, aber vielleicht ist der alte Wein ja besser als der aktuell.
Ja, wenn man dann einen neuen Schlauch tut. Pff.
Ja. Ja, dann kommen wir machen jetzt noch...
Was sagt die Liga-Reform?
Gut, dann machen wir das Thema gleich. Ich fasse kurz zusammen, es ist ein Vorschlag. Es wird dann an der GFA am 22. November darüber abgestimmt. Es soll Folgendes passieren. Die Super League soll von 10 auf 12 Clubs aufgestockt werden. Die Challenge League wird weiterhin bei 10 Clubs bleiben. Dort wird sich also nicht gross ändern. Die 12 Teams spielen dann eine Vor- und eine Rückrunde. Und dann wird die Tabelle halbiert. Die 6 oberen Clubs spielen gegeneinander nochmal Vor- und Rückrunde und die 6 unteren Clubs spielen gegeneinander. Bei den oberen Clubs ist eine Möglichkeit, dass man Punkte halbiert oder dass man die nicht halbiert. Das ist eine separate Diskussion dann. Und dort wird halt eine Meisterschaft ausgespielt sozusagen. Bei den unteren 6 geht es einerseits um einen Abstieg. Dort wird nach wie vor der letzte direkt absteigen. Der zweitletzte wird die Barrage gegen den zweiten von der Challenge League spielen. Und der erste von der unteren Gruppe hat dann nochmal die Möglichkeit, in einem Playoff-Spiel sich für einen Europa-League-Platz zu qualifizieren. Also er hat ein Spiel gegen Rang 3 oder 4 von der oberen Gruppe. Das ist ungefähr angedacht.
Und jetzt, Ali, was meinst
du? Ja, klingt mir ein bisschen zu Eishockey-mässig.
Wieso sind ja keine Playoffs?
Ja, im Prinzip eigentlich schon.
Nein, du halbierst einfach Gruppe und machst eine zweite Hin- und Rückrunde, die es jetzt schon geht, einfach nicht mit allen Teams.
Also spielen die dann auch wieder zweimal
gegen? Ja, das ist ein ganz normal, wenn die Gruppe halbiert ist, dann spielen alle nochmal vor, also Heim- und Auswärtsspiel gegeneinander.
Okay, das finde ich langweilig, aber so, keine Ahnung, ist mir eigentlich gleich, der FC Wolf spielt nicht dort, aber wenn ich so die Challenge League-Zeit zurückdenke, ist schon mit 10 Teams hure langweilig gewesen, so in die zweimal.
Immer aber jetzt hast du ja zwei mehr. Also hast du auch mehr verschiedene Gegner.
Ja, also ich glaube
halt... Wenn du nur noch gegen 5 andere Teams spielst in der Rückrunde, zweimal...
Dann ändert sich quasi nichts.
Ja.
Vorher.
Ich glaube halt, dass die sogenannten grossen Teams halt da Interesse daran haben. Sie gehen halt davon aus, ich rede jetzt mal von Basel, von IB, vielleicht auch... Sorry, ja, momentan nicht, aber fühlt sich ja auch das grosse Team, dass halt die mit Rang und Namen sich tendenziell in den oberen 6 Werten platzieren und dann in der 12. Hälfte halt nur noch gegen andere grosse Clubs spielen, was eigentlich viel interessanter ist und vielleicht mäßig ihre Teams, wie vielleicht Thun, wie vielleicht ein Ara, wenn sie irgendwann aufsteigen sollten, wie Xamax, dass sie halt die gegen die nicht noch ein zweites Mal mitmachen. Und das ist halt rein wirtschaftlich, glaube ich, schon interessant. Das setzt halt auch voraus, dass wirklich immer die grossen sechs oder zumindest fünf von denen sich dann auch in der oberen Tabellenhälfte rauskommen. Für die untere Hälfte ist es dann, glaube ich, einfach eher ein bisschen traurig. Also wenn es dann halt wirklich so ist, dass die untere Hälfte eben so ein bisschen die Teams wie Xamax, Thun, wäre halt alles sonst nicht noch so mittelmäßige Dorfvereine, aber mitspielen. Für die Fans dann halt, dass also nochmal FC Basel zu Gast kommt oder so.
Ja, klar.
Aber ich persönlich finde halt... Oh, sorry.
Das klingt für mich ein bisschen nach Segregation irgendwie.
Also ähnliche
Tendenzen gibt es ja europäisch auch.
Ja, also es gibt ja ähnliche Ligenmodelle fast überall inzwischen in, ich nenne es jetzt mal mittelmäßigen bis kleinen Fußballnationen. Also in Schottland gibt es genau das gleiche System schon seit 10 Jahren oder so. Ziemlich ähnliches auf jeden Fall. In Österreich haben sie es jetzt eingeführt, letzte Saison, glaube ich. In Dänemark oder in, und teilweise noch viel absurderer, wie zum Beispiel Belgien, wo es jetzt irgendwie mal irgendeiner als Meister geworden wegen einem halben Punkt Vorsprung. Wie der zustande kommt, weiß ich auch nicht. Also grundsätzlich finde ich die Sache gut, weil ich finde das System, wie es jetzt hier eingeführt werden soll, noch relativ einfach verständlich. Mhm. Ich würde nur die Punkte nicht halbieren. Weil das ist für mich so ein bisschen wettbewerbsverzerrend für dann wirklich, wenn es ein Team gibt, was über einen längeren Zeitraum deutlich besser ist, ist das ja ein Vorteil für den dahinter platzierten Club. Wenn jetzt zum Beispiel Basel 50 Punkte macht in der regulären Saison und IB wird Zweiter mit 30 und das wird halbiert, dann sind aus 20 Punkten plötzlich nur noch 15 Punkte Unterschied. Und das finde ich dann, also wenn, dann sollte man einfach die Punkte beibehalten, auch wenn es dann vielleicht nicht mehr so spannend wird. Aber ja, auch das Argument Eishockey finde ich ganz gut, aber es gibt ja keine Playoffs. Vor ein paar Jahren war es ja im Eishockey so, dass irgendwie Bern Achter geworden, gerade noch so, und wurde am Ende Meister. Und das finde ich
aber
dann
für Eishockey war es wahrscheinlich undenkbar, das nicht zu haben. Also
ja, Fall. Aber das war ja früher auch so im Eishockey. Ja,
wer mag sich da noch daran erinnern?
15, 20 Jahren, keine Ahnung. Und ja, für Fußball, glaube ich, finde ich das auch gar nicht gut, so Playoffs.
Das haben wir auch... Der Göpp, also dort haben wir das K.O.-Dings.
Ja, und die internationalen Wettbewerbe dann, wenn man die erreicht in 3 Jahren. Und ja, grundsätzlich finde ich es gut. Ich finde es schon attraktiver, wenn es zwei mehr Teams sind. Fährst auch nicht immer gleich. Dadurch, dass die Barrage wieder drin ist, also tendenziell jedes Jahr 2 neue Teams in der Liga spielen könnten, ist auch eine größere Fluktuation ja, also, da.
Das mit der Barrage, das finde ich super, dass das wieder eingeführt haben. Eigentlich. Weil das ist nochmal ein spannendes Spiel, wenn du in der Barrage bist.
Macht und wir hätten so. Das legendäre Aras-Spiel nicht gehabt. Also, bitte schon nur für das hätte es gelohnt.
Ja, es ist immer so, ja, ich glaube, man kann verschiedener Meinung drüber sein. Ich finde es zum Beispiel witzig, in der Schweiz gab es die Barrage schon sehr früh. Und in Deutschland war sie mal wieder abgeschafft, dann wurde sie vor 10 Jahren oder so wieder eingeführt und da war die Mehrheit voll dagegen. Und hier findet das jeder geil. So, weil in Deutschland hat man gesagt, da hast du ja keine Planungssicherheit mehr für die Clubs und sowas. Und das war, als das hier eingeführt wurde, eigentlich kaum ein Thema. Da hat jeder gesagt, geil, gibt's hier die Barrage, ist voll spannend und so. Also, ja, ich glaube auch, wie du sagst, Sensi, man muss es ausprobieren und wenn es nach 2 Jahren nicht gut klappt, dann macht man halt wieder was anderes. Schadet ja nicht.
Lass noch mal kurz eine halbe Minute überbrücken.
Ja, womit?
Das ist ganz dir überlassen. Ich muss da nur kurz einen Namen raussuchen.
Erzähl mal eine gute alte Groundhopping-Geschichte aus Tschechien oder keine Ahnung.
In der Slowakei bin ich mal mit Schmied.
So, ist gut.
Danke. Also Gruß an Schmied.
Und zwar, ich habe noch...
Follow dem bei Instagram.
Ein Hinweis vergessen, und zwar wird wahrscheinlich die ganze Regelreform dort auch noch ein Thema sein. Es gibt nämlich einen weiteren oder einen neuen Schweizer Fußball-Podcast. Hat irgendjemand gelassen?
Natürlich nicht.
Was ist das denn mit Benny Huckel?
Nein.
Okay.
Also es hat mir ja schon mal vor einer Folge darüber geredet, über die Sendung irgendwie, was ist die Ehrenrunde oder so, mit dem Martin Büssinger oder wie er heisst, und dem Rotmund. Wo ja einfach eine furchtbare Katastrophe war, meiner Meinung nach. Jetzt gibt es aber einen neuen, der nennt sich «Dritte Halbzeit». Kommt vor allem von Florian Ratz aus, und also ist eine Tamedia-Produktion, muss man auch sagen. Sie sind meistens dritten oder zu vierten.
Und boxen 2 gegen 2. Sonst ist es keine dritte Halbzeit, hallo?
Ja, sie sind ja meiner Aufforderung ja noch nicht geantwortet, ob es das mal geht. Sind sie es noch eine Antwort schuldig. Aber das finde ich gar nicht mal so schlecht. Es geht halt um die Superliga. Also sie picken immer ein bisschen das Thema raus. Es ist jetzt auch ein bisschen um die europäische Werte gegangen, vom Abschneiden der Schweizer Mannschaften und so weiter. Wie viel ich und oft ich das mithöre, weiß ich nicht, weil es halt die Superliga nicht meine Liga ist. Aber es ist untermal angenehmer als dieser Podcast. Man kann nicht anderer Meinung sein. Aber ich finde zumindest, man kann da gut mal reinhören, wenn man sich vor allem auch für die Superliga interessiert. Wie gesagt, dritte Halbzeit findet ihr irgendwie ein bisschen überall. Hört dort doch mal rein. So. Jetzt haben wir ja schon fast eine halbe Stunde durch. Und weil unser Gast jetzt schon ein bisschen kommt, verabschieden wir uns in unsere übliche kurze Pause und hören uns gerade wieder. I'm addicted to you like never gonna leave you alone. Love it when we speak on the phone. Please stay, meet me in my zone. Let's break out of here, girl, come on. Take a step from left to right. Move it up from side to side. Now, tomorrow. So, mit den letzten Klängen vom Sommerhit von Josip Dürrmitz, den wir jetzt gerade gehört haben, sind wir zurück im zweiten Teil vom Kurvengespräch. Unsere Lusche-Runde hat Zuwachs bekommen. Mit dabei noch im Stadion ist der Sascha Amhof. Hoi!
Hallo miteinander.
Sascha Amhof, viele werden ihn wahrscheinlich hoffentlich schon kennen. Er war jahrelang Schiedsrichter gewesen, hat neben Superleague-Spielen auch diverse internationale Spiele gepfiffen, unter anderem auch so Highlights wie wahrscheinlich der Liechtensteinische Cup, den man hat pfeifen. Hat dann aber pfeifen an den Nagel gehängt, ist dann ab 2018 Ausbildungsverantwortlicher beim Schweizer Spitzenschiedsrichter geworden. Oder ist nebenbei auch bei der WM 2018 als Schiedsrichter-Experte beim SRF zu Gast gewesen. Und ja, schön bist du da. Und wie angekündigt im ersten Teil werden wir über die Einführung oder den Start vom Fahr in der Schweiz reden. Aber vielleicht bevor wir das Thema angehen, möchtest du selber noch ein, zwei Sätze über dich verlieren? Müssen wir nur schon etwas wissen?
Muss man so schon etwas wissen? Gute Frage. Du hast es ja schon gut auf den Punkt gebracht.
Also ich habe dich auch getestet zum Beispiel. Weißt du, wie viele rote Karten du gegeben hast in deiner aktiven Schiedsrichter?
Nein, spannende Frage. Ich habe es nie gern gemacht. Ich habe es nie gern gemacht, die rote Karte geben. Wie viele rote Karten habe ich euch gegeben? 78.
Das ist auch die Frage, ich habe es halt nur von transfermarkt.ch. Ich weiß nicht, ab wann sie anfangen zu zählen haben. Ja. Wahrscheinlich werden die unteren Spiele nicht dabei gewesen sein. Sie führen nur 29 rote Karten auf. Aber ich weiß halt auch nicht den Zeitraum genau, wo denn das war. Aber dann vielleicht noch eine andere Einstiegsfrage. Wie bist du überhaupt zu der Schiedsrichterei gekommen?
Völlig zufällig. Also ich habe nie gedacht, früher, als ich selber noch gespielt habe, beim kleinen FC Sarnsdorf, dass das etwas für mich sein könnte. Und ich bin völlig durch einen Zufall eigentlich dazugekommen, auch so ein Junioren-Match zu pfeifen. Und ich habe dann so gemerkt, dass das irgendwie noch ein bisschen Spass macht, dass das irgendwie noch ein bisschen zu mir passt. Und aus dem Ganzen ist dann ein zweiter Match geworden, ein dritter Match. Ich habe viele meine Geschwister gepfiffen, in meinem Verein, dann noch, dort einmal. Die haben das nie so gerne gehabt, weil sie haben immer gesagt, du bist bei uns viel, gegenüber uns viel härter als gegenüber allen anderen. Das ist wahrscheinlich irgendwie so ein Reflex, den man automatisch hat. Und dann habe ich das eine oder andere gegeben. Ich habe dann irgendwann einen Kurs gemacht für offiziell Schiedsrichter zu sein, Senioren, dann irgendwann Drittliga, Zweitliga. Und dann so ist irgendwie der Weg gegangen und hat das eine oder andere ergeben. Und ich war bis am Schluss immer passioniert gewesen. Und ich pfeife jetzt noch, das wäre vielleicht noch eine Ergänzung zum Palmarès. Also ich pfeife jetzt noch so ein bisschen in der dritten Liga ab und zu, Match jetzt am letzten Wochenende zum Beispiel.
Fünfte Liga nicht?
Vor allem im Moment in der dritten Liga. Genau.
Wann hast du angefangen vom Alter? Was ist da?
98 habe ich angefangen, bin ich 18. Ja.
Und vielleicht noch als Letztes, bevor wir zum Thema. Hat es Highlights gegeben? Oder was würdest du sagen, sind so ein bisschen das jetzt im Nachhinein? Findest du ein paar Mal, das sind vielleicht auch die Spiele gewesen, wo ich sehr, sehr gerne darauf zu schauen.
Ja, ich bin nicht so der Typ mit so das Tollste und Schlechteste und so. Und trotzdem wird dann die Frage viel gestellt und darum habe ich natürlich auch etwas auf Lager. Das, was mich irgendwie so am meisten irgendwie nicht prägt, aber das, was ich die speziellste Erlebnis gefunden habe, ist effektiv ein Match im Ausland gewesen. Nicht ein wahnsinnig bedeutender Match, aber ein Match in Saudi-Arabien. Es gibt so ein Austauschprogramm, wo gewisse Schiedsrichter ab und zu können irgendwie in Katar oder Saudi-Arabien ein Match machen. Und ich bin so ein Match machen. Und das ist wirklich eine witzige Anekdote. Ich habe dann gedacht, ja gut, okay, also Saudi-Arabien, das ist sicher mal speziell, eine tolle Erfahrung. Und bin dann dort angekommen. Und ich mag mich erinnern, Marsch war an einem Freitag gewesen. Wir sind am Donnerstag dort angekommen, sind am Donnerstag noch so ein bisschen trainieren im Fitnesscenter. Wie im Fitnesscenter wie üblich, hat es dort irgendwie so ein paar Bildschirme gehabt. Und dort haben sie ein paar Bilder gezeigt aus der saudi-arabischen Liga. Und dann irgendwie im Match 1 hat es gefühlt vielleicht 12'000 Zuschauer gehabt. Und im Match 2 hat es vielleicht 4'000 gehabt. Und ich habe dann gedacht, ja morgen, das Match bei mir wird wahrscheinlich auch irgendwo dazwischen liegen. Und wir sind dann am nächsten Tag losgefahren, Richtung das Stadion. Und je weiter, dass wir in die Wüste gekommen sind, das war effektiv so gewesen, je weiter, dass du das Gefühl hast, wir kommen jetzt in die Wüste, desto mehr Verkehr jetzt auf der Straße. Und irgendwann habe ich zu dem Fahrer, zu dem saudi-arabischen Fahrer gesagt, ja, also, sorry, aber, also, Englisch haben wir kommuniziert, sorry, aber, also, es ist jetzt ja gleich speziell da, so viel Verkehr und so, also, wie viele Zuschauer werden da erwartet an dem Spiel? Und dann hat er gesagt, ja, 60'000. Und dann habe ich wirklich für mich so lachen, so, ich konnte es wirklich nicht unterdrücken. Hat er fast so ein bisschen ausgelacht und so gesagt, ja, also er meint wahrscheinlich 6'000 und nicht 60'000. Und dann hat er mich sehr ernst angeschaut und gesagt, nein, nein, ich mache nie Witze. Es hat 60'000 Zuschauer. Es war effektiv so, ein nigelnagelneues Stadion, Mannschaft von Christian Gross, zumal, Jeddah. Mhm. 60'000 Zuschauer, riesen Erlebnis, einfach weil es wirklich sehr überraschend war, wahnsinnig fanatische Fans und das ist wirklich so etwas, was geblieben ist. Wo jetzt sportliche Bedeutung...
Ja, aber wer kann mal Pfeife spielen oder was auch immer von 60'000 Leuten, also...
Sehr speziell
gewesen. Nicht ohne.
Sehr speziell
gewesen. Sehr schön. So, kommen wir zum eigentlichen Thema. Vielleicht jetzt zuerst zu diesen drinnen da noch. Wer von euch hat gerne einen Videoschiedsrichter in unserer Liga? Einfach nur ja oder nein, gar nicht gross begründen.
Nein.
Nein. Nein.
Jo. ja, er ist nicht das beliebteste, wo jetzt so ein bisschen Fußball irgendwie eingeführt oder geändert worden ist. Das ist wohl so. Es ist aber wahrscheinlich auch ziemlich sicher, dass es so wird bleiben, dass es sicher nicht zurück wird kommen, dass es immer mehr wird. Und dementsprechend haben wir uns auch gedacht, wenn wir uns damit ein bisschen auseinandersetzen, auch wenn das für uns, in unserem Fall zum Glück, in der ersten Liga noch ein zeitliches Thema wird sein. Fangen wir ganz einfach mal kurz an, ganz abgebrochen, was ist der VAR?
Der VAR, also schon die Abkürzung, hinter der steckt irgendwie etwas. Der VAR ist nichts anderes als der Video Assistant Referee, oder viel bezeichnet das ganze System ja eigentlich auch als Videobeweis. Und nur schon in dieser Bezeichnung liegt eigentlich relativ viel, wo man wahrscheinlich kann kritisieren kann. Also was kannst du im Fußball tatsächlich beweisen und was kannst du nicht beweisen? Also du kannst vielleicht irgendwie auf einem Bild oder auf einer Kameraeinstellung einen Kontakt beweisen, aber am Schluss können wir uns immer noch darüber unterhalten, ist der Kontakt jetzt ein Penalty, ja oder nein? Und im Extremfall können wir uns auch darüber unterhalten, wenn der Schiri einen Entscheid getroffen hat, ist der jetzt der Entscheid klar falsch oder ist nicht klar falsch? Also wirklich etwas beweisen kannst du mit dem ganzen System nicht. Was du aber kannst, ist, und da bin ich wirklich sehr überzeugt, vor allem als Schiedsrichter und als Gerechtigkeitsfanatiker, was du kannst, ist krasse Schiedsrichterfehlentscheide korrigieren oder aus dem System oder aus dem Fußballspiel rausnehmen. Und da kann ich jetzt auch wieder so ein bisschen aus der eigenen Erfahrung so ein bisschen berichten, oder? Wenn du Schiedsrichter fragst, auch aus meiner Generation vor allem, oder, wir sind alle sehr geprägt noch von unseren Fehlentscheiden. Und wenn du hast mich vorhin gefragt, was sind so die grössten Erlebnisse und so, spannende Frage auch immer ist, was sind so die schwierigsten Erlebnisse? Es ist fast einfacher, die schwierigen Erlebnisse aufzuzählen, weil du bist sehr geprägt von deinen Fehlern. Und ich kann sofort euch meine grössten drei Fehler aufzählen. Und das finde ich wieso, das ist eigentlich etwas, was es in Zukunft nicht mehr geben wird. Also es wird nicht mehr Schiedsrichterkarriere geben, die geprägt sind von grossen Fehlern. Und eben nochmal, als Gerechtigkeitsfanatiker, wo ich als Schiri bin, finde ich das grundsätzlich etwas Gutes. Dass man die groben Fehler aufgrund von dem System mit Kameras herausfiltern kann. Das ist ja dann auch am Schluss immer ein Argument, wo man sagt, es wird irgendwo gerechter. Ich glaube, es wird gerechter. Das Argument kannst du auch irgendwie so aus verschiedenen Perspektiven beleuchten. Aber ich glaube, was man kann sagen ist, es wird gerechter, weil man die groben Fehler rausnehmen kann.
Weil du es gerade angesprochen hast, eben, du sagst, es wird viel als Videobeweis darüber geredet und da ist man, glaube ich, auf Schiedsrichter einig, das ist so mal einfach vom Wort her schon völlig falsch. Es ist ja auch nicht so, dass der Videoschiedsrichter wird bestimmen, sondern die Entscheidung liegt nach wie vor beim Schiedsrichter auf dem Platz. Was vielleicht auch nicht alle draussen wissen, das ist ja auch so etwas, was ich immer das Gefühl habe. Beim Videoschiedsrichter sowieso, aber allgemein bei Fußballregeln sowieso, es sind so viele Leute, da schließe ich mich auch ein, einfach gar keine Ahnung von wirklich Fußballregeln oder immer, klar, wir wissen, was abseits ist, aber die genaue Ausregelung und so weiter, hat das grosse Teil am Fußballpublikum einfach nur ein sehr halbpatziges Wissen und gleich hat man das Gefühl, wir wissen es immer besser. Also, es gibt einen Videoschiedsrichter, aber der ist ja nicht allein. Wie sieht so das Team aus oder was für Leute arbeiten da zusammen, um dann am Schiedsrichter sozusagen können sagen, allenfalls hast du da etwas falsch gesehen.
Genau, wie ist das Setting sozusagen? Ja. Also das Setting ist eigentlich immer noch so, wie es immer war. Also der Schiedsrichter auf dem Platz mit seinen beiden Assistenten und jetzt in der Superliga mit dem vierten Offiziellen, die leitet das Spiel unverändert. Was neu ist, ist, dass in Volkenswil in einem Bürogebäude ein Raum eingerichtet wurde, wo alle Videosignale hingehen. Und in dem Volkenswil, wo die Videosignale hingehen, wenn eben so ein Match stattfindet, ist zusätzlich zum Schiri-Team noch so ein VAR und ein AVAR, wie das so schön heisst. Also ein Videoschiri und ein Assistent vom Videoschiri. Und die beiden verfolgen 90 Minuten oder 95 Minuten den Match. Und die haben die Möglichkeit, den Schiedsrichter darauf aufmerksam zu machen, wenn ein grober Fehler passiert ist in der Spielleitung. Das ist eigentlich das Setting. Also, so wahnsinnig viel ist gar nicht passiert. Man hat einfach im Schiedsrichter jetzt zusätzlich noch einen Videoschiri und einen Assistent-Videoschiri zur Verfügung zur Seite gestellt, wo ihn könnt unterstützen.
Wer macht das genau in der Schweiz? Wer tut diese Bilder oder welche Bilder gesehen und wer bereitet die für den Schiedsrichter, den Videoschiedsrichter und den Assistent vom Videoschiedsrichter auf?
Das ist eine spannende Frage, weil es nämlich gar nicht so einfach ist. Man stellt sich das irgendwie so einfach vor, dass du dort irgendwo hinter einem Bildschirm sitzt und ein bisschen Teleclub schaust oder SRF und dass dann irgendwann sagst, ja, das ist falsch und das ist richtig. Funktioniert natürlich nicht wirklich so, weil es muss alles wirklich in Echtzeit entschieden werden. Es muss sofort entschieden werden, im Optimalfall sehr schnell entschieden werden. Und vor allem, du weißt ja gar noch nicht am Schluss, was sagen denn die Medien, was sagen alle Spieler, was sagt das Publikum dazu, sondern du musst sofort entscheiden. Das ist ja grundsätzlich auch gut so. Ja, am Schluss, dass das wirklich alles zusammenspielt, ist relativ komplex, da braucht es relativ viel. Und vor allem braucht es, und das war eine grosse technische Herausforderung, vor allem braucht es eigentlich die Infrastruktur, dass aus jedem Stadion raus, von jeder Kamera, die es gibt, ein Signal besteht vom Stadion nach Volkenswil, in den Raum. Also das normale Setting in der Superliga ist das, dass die Matches übertragen werden mit 6 Kameras. Und wenn es ein SRF-Spiel ist, mit 10 Kameras. Und im Videoschiri in Volkenswil muss von jedem von diesen 6 oder von diesen 10 Kameras Signal zur Verfügung stehen, in Echtzeit, also sofort. Und dann ist es eigentlich nicht anders, als dass der Videoschiri sagt, oh, das war eine kritische Situation, die wollte ich mir nochmal anschauen. Und dann hat er eben einen Assistent, der ihn unterstützt, einen technischen Assistent übrigens auch noch. Und der tut ihm nachher die Bilder einspielen, die er gerne hätte. Also da geht es am Schluss zum Beispiel darum, dass ich sage, wenn ich jetzt der VAR wäre, der Videoschiri wäre, dass ich sage, hey, die Szene, da geht es darum, ob er ihm das Bein gestellt hat oder nicht, das will ich mir nochmal anschauen mit der Kamera von hinter dem Goal. Und dann geht es aber beispielsweise auch noch um die Frage, ja, willst du das jetzt in Originalgeschwindigkeit nochmal anschauen oder in Zeitlupe? Auch das musst du nachher wieder kommunizieren, dem technischen Mitarbeiter. Und genau so, wie du das willst, genau so, wie du das beschreibst, spielt er dir das nachher ein. Jetzt die ganze Arbeit, der technische Mitarbeiter, den ich erwähnt habe, das ist Hawkeye. Das kennt ihr wahrscheinlich auch vom Tennis. Das ist mittlerweile eine relativ grosse Firma, die macht relativ unterschiedliche Sachen. Die macht eben unterschiedliche mittlerweile auch das. Das macht sie übrigens nicht nur in der Schweiz, sondern das macht sie auch beispielsweise in Deutschland. Und aufgrund von dem vielen Know-how und aufgrund von dem, dass sie schon ein grosses Netzwerk haben, sind sie jetzt eben auch in die Schweiz gekommen und haben hier eigentlich den Auftrag sich geschnappt.
So, wir werden auch noch genug vertieft eingehen, wie das Ganze funktioniert. Ich möchte aber eigentlich zuerst noch vorne anfangen, aber noch etwas anderes im Allgemeinen kommen. Weil du Volkenswil jetzt schon mehrfach angesprochen hast, In Deutschland hat sich ja ein bisschen der Begriff Kölner-Kellner durchgesetzt, was Schiedsrichter auch nicht unbedingt so gerne haben, weil es halt nicht so ein schönes Wort ist. In der Schweiz hat sich noch kein Wort etabliert für Volkswil, oder? Weil es sich einfach schwierig etwas ist, darauf zu finden. Aber ich glaube, es liegt an uns, heute noch ein Wort zu kreieren, das sich dann durchsetzt. Also, Sebastian, vielleicht dann deine Aufgabe.
Ja, ich überlege mir etwas.
Aber es ist auch schwierig mit Volkswil. Wie gesagt, ich möchte vorne anfangen. Jetzt bin ich jetzt selber sicher in der Bundesliga seit 2 oder 3 Jahren schon. Jetzt das dritte Jahr, oder? Sie sind ja dort dabei gewesen, bei der ersten, die das als Test gemacht haben, mit anderen Ligen zusammen. Und im Oktober 2018 hat man dann eigentlich in der Schweiz entschieden, du korrigierst mich, wenn ich Quatsch erzähle, ja. In der Schweiz entschieden, auf die Saison 2019-20 das ebenfalls einzuführen. Was für meine Meinung jetzt nur 1,5 Jahre gewesen sind. Jetzt weiss ich halt nicht, wie viel du dort schon involviert bist, aber kannst du irgendwie kurz zusammenfassen von deinem Wissensstand, was ist in diesen 1,5 Jahren, was hat man dann gemacht sozusagen und ja.
Also mein Wissen ist natürlich vor allem fokussiert natürlich vor allem auf das, was wir in der Ausbildung gemacht haben mit den Schiedsrichtern. Das ist ja das, was hauptsächlich in den letzten 8 oder 9 Monaten passiert ist, seit dem letzten Oktober. Aber die Phase von der Einführung, die ist natürlich eben, wie du es jetzt erwähnt hast, länger als die 8 Monate gewesen. Also da braucht es ja politische Entscheid. Also am Schluss haben nicht die Schiedsrichter entschieden, dass sie den VAR einführen wollen, sondern die Liga hat entschieden, dass sie den VAR einführen will. Und es sind dann nicht die Schiedsrichter, die den VAR zahlen, sondern es ist die Liga, die den VAR zahlt. Und wenn wir da sagen, die Liga, ist es nichts anderes als die Vereine. Weil die Liga ist nichts anderes als die Vereine. Also die Vereine haben den ganzen politischen Prozess eigentlich da, sind da involviert worden, haben sich dazu können äußern. Und am Schluss sind die politischen Prozesse so gelaufen, dass man das in der Schweiz eingeführt hat. Im Übrigen, du hast das am Anfang, glaube ich, erwähnt, es ist ja mittlerweile nicht mehr die Frage, auch in den anderen Ligen, ob man den VAR einführt oder nicht. Die Frage ist nur, wenn. Die Frage ist, wenn. Und ich muss ehrlich sagen, aus Schiedsrichtersicht bin ich froh, dass wir es jetzt eingeführt haben. Ich bin aber auch froh, sage ich auch hier, ich bin auch froh, dass wir es nicht so früh eingeführt haben wie andere. Weil ich glaube, ein grosser Vorteil, den wir in der Schweiz, wenn ich jetzt auch auf die ganze Einführungsphase schaue, mit der Ausbildung der Schiris, ist, ein grosser Vorteil ist, dass wir auf Erfahrungen zählen können, die andere gemacht haben. Also die Erfahrung aus einem grossen Turnier wie der WM, aber auch die Erfahrungen beispielsweise aus Deutschland. Also der Helmut Krug ist ja so eine Personale, wo in der Schweiz aktiv ist und wo wir sehr, sehr viel zusammenarbeiten. Ich kenne ihn mittlerweile relativ gut. Und ich muss echt sagen, das ist ein riesen Mehrwert, dass wir jemanden haben, der einfach die Erfahrung hat, dass der das schon mal eingeführt hat, dass der weiss, was das heisst, dass der das schon mal erlebt hat, dass der einfach das Gefühl hat für das Ganze. Also ich glaube wirklich, ohne jemanden, der nicht die Erfahrung hat, und ohne die Erfahrungen, die andere Ligen schon gemacht haben, wo wir eigentlich können so ein bisschen hinziehen und uns vergleichen und uns Fragen stellen und analysieren und diskutieren, wäre es ganz, ganz schwierig geworden. Und also ich finde, es ist ganz viel wert, zum Positiv formen, es ist ganz viel wert, dass wir auf Erfahrungen können zählen von anderen.
Und was habt ihr jetzt eher in der Ausbildung in den letzten 8 Monaten, hast du dann genau gemacht, wie hat das ausgesehen, wie hat man das denn beigebracht? Du bist ja doch auch eine Umstellung für die Schiedsrichter auf dem Platz und gleichzeitig müssen ja auch neue Leute geben, die jetzt das am Bildschirm sozusagen die Aufgabe übernehmen.
Ja, das ist ja so. Ich habe schon verschiedene Runden natürlich jetzt so Diskussionen geführt und die Frage kommt immer, oder, was haben wir eigentlich in diesen 8 Monaten gemacht? Und ich finde es noch eine spannende Frage, weil irgendwie frage ich mich auch immer, was haben wir eigentlich 8 Monate gemacht? Weil 8 Monate ist schon noch, sorry, wenn ich es so salopp sage, es ist auf der einen Seite eine verdammt lange Zeit, weil in 8 Monaten kannst du sehr viele Sachen machen, sorry, wenn ich es so salopp sage. Und auf der anderen Seite ist es mega, ich habe es selber jetzt erlebt, es ist mega sportlich. Und es ist mega sportlich, weil es fängt ganz einfach an. Also als Schiri bist du ja nicht anders als ein Sportler eigentlich. Das heisst, du bist ein Bewegungsmensch. Also Schiri heutzutage auf diesem Niveau trainiert fast täglich. Man braucht vielleicht auch mal ein bisschen Regeneration, aber trainiert fast täglich. Beschäftigt sich täglich mit Fußball. Also du bist eigentlich wirklich ein Profi. Aber du bist vor allem Bewegungsmensch. Und jetzt kommt plötzlich ein System mit dem Videoschiri, wo du 90 Minuten hochkonzentriert vor dem Bildschirm musst sitzen, was eigentlich überhaupt nicht das ist, was du normalerweise auf dem Platz machst. Das heisst, du musst mit einer völlig neuen Situation umgehen und völlig neue Skills oder völlig neue Fähigkeiten an den Tag legen, die man sonst gar nicht unbedingt von dir verlangt als Schiri. Und nur schon das, also dich warm machen mit dem Setting. 90 Minuten vor dem Bildschirm zu sein, hochkonzentriert, nichts verpassen, im richtigen Moment das Richtige sehen und dann auch noch im richtigen Moment unter Druck die richtige Entscheidung zu treffen. Das ist ja vielleicht etwas, was du gewöhnt bist, aber wirklich die Kombination, Das ist schon etwas, an das musst du jetzt erst mal gewöhnen. Also es braucht eine gewisse Zeit. Das ist sicher ein Teil von diesen 8 Monaten gewesen. Und der zweite Punkt ist mir auch so dann, im Laufe dieser Zeit dann, so bewusst geworden. Als Schiri hast du eigentlich immer den Reflex, dass du den richtigen Entscheid willst. Also wenn du irgendeine Situation siehst und du siehst einen Schiri, der statt Penalty nicht den Penalty gegeben hat, aber du hast das Gefühl, es wäre eigentlich, eben, es ist eher nicht so, ich hätte es eher anders entschieden. Das ist ja, also das ist per se mal gut. Aber das beantwortet dort lange nicht die Frage, ist das jetzt ein Fall für den VAR? Oder? Und eigentlich der Reflex, dass du immer dazu tendierst, den richtigen Entscheid zu suchen, aber dass du nur dann intervenierst, wenn etwas klar und offensichtlich falsch ist, das ist etwas, wo das zu trainieren und sich dort auch zurückzuhalten und zu sagen, ich interveniere nicht immer, sondern nur wirklich dann, wenn es offensichtlich falsch ist, das ist eine recht harte Arbeit gewesen. Und im Nachhinein, glaube ich, ist das der grösste Brocken gewesen, sich das wirklich so einzuverlieben. Und dann, das ist schon die letzte Bemerkung vielleicht zu deiner Frage. Ich glaube, was uns sehr geholfen hat, ist so die Erfahrung aus den grossen Turnieren im Sommer. Also wir haben uns beispielsweise gefragt, was ist der Erfolg gewesen vom VAR an der WM das letzte Jahr? Was ist der Erfolg gewesen, hat es ausgemacht, dass am Schluss alle gesagt haben, ja, an dieser WM in Russland, der VAR ist eigentlich gar nicht so schlecht gewesen. Und dann ist für uns relativ klar gewesen, das Erfolgsrezept muss sein, wirklich die absolute Zurückhaltung. Und nur dann intervenieren, eben wie wir es vorhin gesagt haben, wenn es klar und offensichtlich falsch ist. Und das Schöne ist, oder, wir haben das wirklich 8 Monate, das Schiri in den Kopf rein. Du nur intervenieren, nicht wenn du das Gefühl hast, es ist falsch, sondern wenn alle das Gefühl haben, es ist falsch. Das haben 8 Monate den Leuten die Kopf gehämmert. Und irgendwie hast du ja so das Gefühl, ja, die erzählen jetzt das und das ist ja schön und recht, aber ich mache es dann so, wie ich es richtig finde, oder? Also so läuft es ja einfach auch in der Schule, oder? Und dann ist aber genau zum richtigen Moment aus meiner Sicht die Frauen-WM gekommen. Und ich weiss nicht, wer es verfolgt hat und wer nicht, aber es ist ja an der Frauen-WM aus meiner Sicht, ich habe es relativ intensiv verfolgt, weil es spannend war mit der Regeländerung und so, ist etwas passiert, das sehr heilsam war. Der VAR hat aus meiner Sicht viel zu oft interveniert. Und alle haben gesagt, nein, das kann so nicht sein. Nein, das kann doch nicht sein, dass der VAR ein Turnier wie die Frauen-WM am Schluss so stark dominiert und dass der so fest in den Fokus hineinkommt. Und dann eine Kombination von dem, dass wir immer gesagt haben, zurückhalten, 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 dadurch, dass also die WM in Russland so positiv angekommen ist, und dann ein Jahr später an der Frauen-WM, wie das Gegenteil so erlebt hast, dass wenn du zu viel intervenierst, dass es negativ ankommt. Ich glaube, das hat wirklich so für mich so den Ausbildungsprozess und die 8 Monate sowieso abgeschlossen. Und ich glaube, da hat jeder so gemerkt, weißt du was, es geht wirklich nicht darum, den besten Entscheid zu finden, der, der aus ihrer Sicht am besten ist oder am richtigsten ist, sondern es kann wirklich einzig und allein darum gehen, dann zu intervenieren und den Entscheid zu korrigieren, wenn es wirklich offensichtlich falsch ist.
Zur Ergänzung. Die Videoschiedsrichter das machen, wie du gesagt hast, sind in dem Fall alles aktive Schiedsrichter, die auch so Klick pfeifen.
Genau.
Das heisst aber auch in dem Fall mehr Belastung jetzt für die Leute. Oder hat man da jetzt neue Schiedsrichter noch kurz aus dem Hut zaubert, weil es braucht eigentlich jetzt immer doppelt so viele Schiedsrichter schlussendlich.
Ja, also das ist effektiv eine Herausforderung. Also das Ganze, was wir jetzt hier besprechen, das ganze System VAR und Videobeweis und so, das ist im sogenannten VAR-Protokoll festgehalten. Und dort steht, wie du es erwähnt hast, VAR können nur sein aktive Schiris in den Top-Ligen. Das heisst, für die Schweiz beispielsweise Schiris, die in der Super League und in der Challenge League selber pfeifen oder dort kürzlich noch pfeifen haben. In der Schweiz ist es so, dass das sind von diesen, ich glaube, es sind 18 VAR und 10 AVARs sind alles aktive Schiris und einer ist ein ehemaliger aktiver Schiri. Und das führt am Schluss dazu, zu dem, was du gesagt hast, es ist eine Mehrbelastung. Also es sind mehr Leute, oder es sind gleich viele Leute mehr im Einsatz. Man kann das zum Teil kompensieren, indem dass die Aktiven weniger vierte Offizielle sind. Oder man sagt dann, ihr seid weniger vierte Offizielle, sind dafür mehr im Volkerzwil und vierte Offizielle werden dann besetzt mit Leuten aus der ersten Liga. So kann man gewisse Sachen kompensieren. Aber es ist am Schluss so, aus meiner Sicht, unter dem Strich hat jeder ein bisschen mehr Einsatz.
Aber das ist wieder etwas, was sich dann über die Jahre wird, ein bisschen Ich denke, viele Ehemalige wird es eine gute Chance sein, wenn man vielleicht eben halt nicht mehr die 10 Kilometer oder will säckeln, dass man vielleicht dann dort nach wie vor immer noch die Leidenschaft andersweitig fortführen kann. In Deutschland wird es ja auch viel gemacht, jetzt, dass sie schauen, dass Ehemalige dann halt so Sachen übernehmen und dann kommt das so. So, gehen wir jetzt auf das Ganze ein bisschen ein. Du hast ja gesagt, es geht um klare Fehlentscheid und so weiter. Und es ist auch etwas, ich glaube, wenn man Passanten fragen würde, wenn oder in welcher Situation der Videoschiedsrichter überhaupt eingreifen darf, wie viel wüsste das genau? Weiß nicht. Fangen wir doch mal da an. Das ist ein gutes Beispiel von Leuten mit sehr viel Fußballahnung. Sebastian, komm, so aus dem Leuten raus. Wann darf der Videoschiedsrichter eingreifen? In was für Szenen? Was hast du das Gefühl? Ich
will schauen. Ja, tendenziell schon Szenen, die wo entscheidend sind, wie das vorher...
Also für was für Vorgehen? Also, das kannst du relativ...
Ja, bei Goal, bei klaren Goal-Chancen.
Goal ist ja schon mal ein Punkt. Also, da kannst du dann gerne noch ein bisschen ausführen. Aber
und vielleicht noch bei
Karten. Bei jeder Goal-Szene. Wenn es ein Goal gibt, aber nichts passiert ist, wird checkt. Karten sind wir auf einem... Zumindest auf einem Weg in eine Richtung. Und sonst noch eine Idee?
Nein.
Du weißt es wahrscheinlich, Oliver.
Ich als Fußballexperte, ich hätte auch gesagt, also er hat ja vorher angedeutet, klare Fehlentscheid. Und ein klarer Fehlentscheid kann ja durchaus im Spielverlauf einfach mal passieren, dass man keine Ahnung gesehen hat, dass jemand noch dran war, wenn er es ausrollt und es dann Einwurf gibt, wobei das halt natürlich nicht mega spielentscheidend dann wahrscheinlich ist, aber vielleicht kann der VAR oder muss der VAR in so Situationen dann auch eingreifen, was ich dann aber ein bisschen übertrieben fand persönlich. Aber ich kann es mir vorstellen.
Möchte Benni...
Ja, zum Glück ist es nicht so, wie der Olli es gerade erklärt hat. ich bin jetzt auch kein Schiedsrichter, aber es geht, glaube ich, um klar spielentscheidende Szenen. Tor, rote Karte, Abseits... Wenn ein Tor gefallen ist, kann es auch mal um einen Einwurf gehen. Aber wenn es jetzt irgendwo im Mittelfeld einen Einwurf gibt und daraus entsteht nichts, dann greift der VAR auch nicht ein. Also es muss klar spielentscheidend sein.
Also ich würde mal sagen, also Ansätze sind da, aber doch alles sehr schwammig. Ja. Muss man sich eingestehen. Jetzt kannst du uns auch gerade mal ganz kurz und knapp sagen, wann darf er eingreifen und wann eben auch nicht. Genau. Bei welchen Szenen?
Mache ich doch gerne. Also es gibt vier Fälle und eigentlich sind die zumindest drei Fälle sind sicher erwähnt worden. Also es ist so, dass jedes Goal wird überprüft. Das heisst, bei jedem Goal schaut man an, ist dem Goal eine Abseitsposition vorausgegangen, ja oder nein. Bei jedem Goal wird man anschauen, ist dem beispielsweise in der Balleroberung zum Angriff ein Foul vorausgegangen oder nicht. Und wenn jetzt die blaue Mannschaft den Ball gewonnen hat aufgrund von einem Foulspiel, dann hat sie angegriffen und es hat ein Goal gegeben, dann würde man beispielsweise zurückkommen, weil man sagt, es ist doch nicht korrekt, wenn aus einem Foulspiel raus nachher ein Goal passiert. Das ist der erste Fall. Also jedes Goal wird überprüft. Zweiter Fall, alle Penalty-Situationen. Und zwar, wenn der Schiri einen Penalty gibt oder wenn er einen nicht gibt, werden überprüft. Penalty-Situation umfasst Foulspiel, aber auch Handspiel. Der dritte Fall ist der Kartenbereich. Es werden aber nicht alle Karten überprüft, sondern nur alle potenziell roten Karten. Also wenn, ist es auch wieder so, wenn der Schiri eine rote Karte gibt oder wenn er sie nicht gibt. Und der vierte Fall, der ist jetzt nicht erwähnt worden, ist aber wahrscheinlich der am wenigsten vorkommt, ist sogenannte Mistaken Identity. Das heisst, wenn der Schiedsrichter eine gelbe oder eine rote Karte, das gilt jetzt für beide Karten, die an einem falschen Spieler würde zeigen, dann würde der VAR intervenieren und sagen, hey, die gelbe Karte, die du am Nummer 4 hast, ist nicht korrekt, Foul hat nämlich Nummer 5 gemacht. Und dann würde der Schiri das korrigieren, die gelbe Karte zurücknehmen vom Nummer 4 und am Nummer 5 die neu zeigen. Genau. Es gibt vier klar definierte Fälle in dem Sinn, wo der VAR intervenieren darf.
Und der VAR hat dann auch Entscheidungsgewalt, also das, was der VAR sagt.
Hast du nicht zugelassen, Damisier?
Also, der Messenspielraum liegt nach wie vor beim Schiri auf dem Feld, ob er entscheidet jetzt so die Beobachtung akzeptiert oder nicht.
Also das ist wirklich mega, mega entscheidend in dem Sinn für das ganze Projekt, dass die Entscheidungsgewalt, und nicht nur die Interpretation, sondern wirklich die Entscheidungsgewalt, die bleibt beim Schiedsrichter auf dem Platz. Das heisst, wenn der VAR etwas entdeckt, das äußert sich auch der Spruch, wenn der VAR etwas entdeckt, also der Schiri hat beispielsweise einen Penalty nicht gegeben, wo man auf dem Video sieht, es wäre aber ein klarer Penalty. einen Seiten-Video-Assistant-Referee zum Schiedsrichter, hey, du hast hier etwas verpasst, ich habe ein klares Beistellen gesehen, was aus meiner Sicht strafbar ist, du musst dir das nochmal anschauen. Also ich empfehle dir einen On-Field-Review. Das ist eine Empfehlung. Und dann geht er raus zu seinem Bildschirm, schaut sich das an und er trifft dann abschliessend den Entscheid. Also der Video Assistant Referee in Volkswil darf wirklich nur Vorschläge machen oder beschreiben, was er gesehen hat. Und die Entscheidungsgewalt ist am Schluss beim Schiri. Und das ist im Übrigen etwas, weil wir vorhin über Ausbildung geredet haben, schon, es geht noch weiter, das Ganze. Und das haben wir sehr stark jetzt im Sommer auch noch mal thematisiert, an der Saisonvorbereitung. Wir haben gesagt, dass der Schiedsrichter auf dem Platz ist, früher der Chef war und er hat gesagt, wo es durchgeht und er hat gesagt, was ist richtig und was ist falsch. Und was wirklich sehr falsch wäre in Zukunft, ist, wenn der Schiri jetzt denkt, ja gut, jetzt habe ich ja den Videoschiri in Volkswil. Jetzt soll der mal ein bisschen die Hose. Also, wenn es mal da ein bisschen umstritten wird. Ich meine, fünfmal lieber nicht und dann mal schauen, was die jetzt Volkswil machen. Und das glaube ich, das wäre wirklich sehr fatal. Weil dann fährst du als Chef oder als Verantwortlicher auf dem Platz Verantwortung irgendwo hinzuschieben, wo sie nicht hingehört. Und dann haben wir wirklich gesagt, was uns ganz, ganz wichtig ist, ist, dass der Schiri auf dem Platz der Chef bleibt, dass er Verantwortung in der Hand hat und auch in der Hand behaltet. Also der Schiri, der in einer kritischen Situation sagt, oh, das habe ich jetzt nicht so richtig gesehen, ja, sollen die im Volkswil schauen, macht wirklich schon von der Mentalität her einen groben Fehler und macht etwas, was aus meiner Sicht wirklich ganz falsch ist und am Schluss ein System torpediert. Weil das kommt nicht gut, bin ich überzeugt. Und du hast vorhin, jetzt fällt mir gerade ein, noch wegen dem Keller. Oder? Da kommt genau das Keller-Argument. Irgendeine dunkle Gestalt in irgendeinem Keller tut dann irgendwelche Entscheide fällen für jemanden auf dem Platz, wo eigentlich müsste der Chef sein. Und ich muss euch ehrlich sagen, gegen das bin ich auch. Dass irgend in einem dunklen Keller irgendjemand entscheiden fällt, wo nicht Transparenz, gegen das bin ich auch. Ich bin dafür, dass der Schiri auf dem Platz der Chef ist und dass, wenn der einen groben Fehler macht, dass man ihm dann die Möglichkeit geben darf, das nochmal zu überprüfen. Dann ist das System gut. Aber sobald der Schiri Verantwortung abgibt und irgendjemand in irgendeinem Keller irgendetwas entscheidet, wäre es schlecht. Definitiv.
Genau. Ich habe gehört,
sind Sie schon überzeugt?
Das sind alles gar nicht so Argumente dagegen oder dafür für mich. Ja. Ich weiß nicht, kommen wir dazu noch?
Ja, ich denke,
gut, kommen
wir später. Dann zuerst ein bisschen das Faktische mal durch und dann kommen wir vielleicht noch die emotionalen
Schiene. Ja,
also ich fasse nochmal zusammen. Der Fahrgriff, die bei Tor oder eben nicht, Penalties oder eben nicht, bei roten oder potenziell roten Karten oder bei Spielerverwechslungen. Er schreitet nicht ein, wenn es 1 Meter vor dem Strafraum allenfalls ein Foul gibt oder nicht. Also das ist, glaube ich, so ein typisches Beispiel, wo viele Leute im Zuschauer finden, hey, jetzt ist da ein entscheidendes Foul gewesen, wieso gibt es jetzt da keinen Freistoß? Weil er halt einfach nicht darf. Also das ist ganz einfach zu klären. Und bei all diesen 4 Punkten kommt das, was wir vorher schon gesagt haben, er soll nur dann eingreifen, wenn es ein klarer Fehlentscheid ist. Es gibt ja häufig, vor allem zum Beispiel bei Handspielen oder so, wo man kann sagen, nein, haben wir ja gerade auch gehabt, bei Dülemann, oder das ist das Fall gewesen, kann man pfeifen, muss man nicht pfeifen, bei halt so, kann entscheiden, selber wenn möglich nicht. Ausser die Ausnahme ist, er hat es nicht wahrgenommen. Oder?
Stimmt, ja.
Also es kann ja wirklich sein, dass halt der Schiri irgendwie auf den Ball schaut und dann gibt es dann nebendran jemanden, der noch einen Ellbogen jemanden eintatscht oder so. Dort darf ich dann selbstverständlich auch intervenieren, weil der Schiedsrichter das einfach gar nicht wahrgenommen hat. Soweit wohl klar. Dann magst du vielleicht ein, zwei Worte darüber sagen, wie denn die ganze Kommunikation aussieht. Also wie reden die miteinander? Reden die 90 Minuten oder sagt ihr nur dann etwas, wenn etwas ist? Wie tun Schiedsrichter und Videoschiedsrichter zusammen kommunizieren?
Also vielleicht noch eine Vorbemerkung, die ich mega wichtig finde, und das nehme ich für uns in der Schweiz ein bisschen raus. Ich meine, ihr könnt euch vielleicht auch noch erinnern, in Deutschland am Anfang hat es relativ viele technische Probleme gegeben. Und dann hat es plötzlich so geheiss, ich kann mich erinnern, wie es gestern war. Erster Spieltag irgendwie von Minute 19 bis Minute 27 Ausfall war. Und genau dann ist irgendein Seich passiert. Und das glaube ich, aber das habe ich vorher gemeint, mit auf Erfahrungen zählen von anderen Ländern. Ich glaube wirklich, in der Schweiz hat man es geschafft, nicht ich, sondern die Liga, die ist für das Technische verantwortlich gewesen, die haben das wirklich geschafft, dass Technik bis jetzt, nach den 4 Runden, die es gegeben hat, sehr, sehr gut funktioniert hat, dass Kameras immer zur Verfügung gestanden haben, also technisch ist es wirklich sehr gut aufgeleistet. Und jetzt habe ich vor lauter Plappern deine Frage vergessen.
Kommunikation.
Genau, Kommunikation. Wegen der technischen bin ich draufgekommen. Und Kommunikation eben hat bis jetzt immer funktioniert. Es ist wirklich so, dass wir auch dort gesagt haben, der Schiris und der Wars, wir wollen nicht, dass geplappert wird. Und dass wir einfach einander ein bisschen sagen, ja, das Wetter ist schön und der Rasen ist grün und der Ball ist, der Rutzrunde muss ins Eckige, das ist kein Mehrwert. Das ist ein Seich. Das bringt es nicht. Wir wollen Kommunikation, die Mehrwert darstellt. Und sie ist nur dann Mehrwert, wenn sie reduziert ist auf das, was tatsächlich nötig ist. Und wenn sie dann kommt, die Kommunikation, wenn sie dann klar ist. Das heisst, ich habe vorhin eigentlich schon ein Beispiel gemacht, oder? Also der Schiri verpasst den Penalty, dann schaut sich der VAR die Situation an und schaltet sich nachher beim Schiri ein. Und Kommunikation ist wirklich die, dass er ihm beschreibt, was er auf dem Bild sieht. Also ich beschreibe als VAR im Schiri, hey, man hat jetzt gesehen auf dem Videobild, dass der dem das Bein stellt, relativ hoher Geschwindigkeit, er spielt den Ball nicht. Ich empfehle dir, das nochmal anzuschauen. Und dann hat der Schiedsrichter aufgrund von dieser Beschreibung, die er überkommt vom VAR, die Möglichkeit zu sagen, hey, weißt du was, das, was du beschreibst, habe ich auf dem Platz völlig anders erlebt. Das muss ich mir wirklich nochmal anschauen. Dann geht er sich das anschauen. Oder er sagt, weißt du was, das, was du mir beschreibst, habe ich genau so gesehen, es reicht eben für mich nicht für eine Penalty und darum gehe ich es nicht mehr anschauen. Also im Grunde genommen läuft die Kommunikation sehr stark darüber, wer hat was gesehen und ist das, was der VAR gesehen hat und das, was der Schiri gesehen hat, irgendwo gleich oder ist es völlig unterschiedlich? Und sobald das es unterschiedlich ist, wird es am Schluss dazu führen, dass der Schiri sich das nochmal anschaut am Fernsehen.
Reden die alle Englisch miteinander oder ist das jeder so, wie der will?
Also es gibt so Standard, wir haben so einen Standardkatalog eigentlich an Kommunikation, so Standardwörter. Und die sind meistens Englisch. Und dann gibt es aber natürlich neben dem Standardbegriff gibt es irgendwo noch so halt Kommunikation, die du nicht vermeiden kannst, die es auch braucht, Beschreibung, wie ich vorhin gesagt habe. Und die ist dann je nach Konstellation. Die kann Französisch sein, die kann Italienisch sein, die kann Englisch sein, die kann Deutsch sein, so wie es einfach dann passt im Team. Aber dann schaut man eigentlich in der Teamzusammenstellung, dass es nicht Konstellationen gibt, die nicht gehen. Weil da weiss man ja, also wenn ich von einem Schiri weiss, dass er überhaupt nicht Französisch kann und vom VAR weiss, dass er überhaupt nicht Deutsch kann, also dann würde man schon vom Aufgebot her die gar nicht miteinander tun. Wobei, man muss ja sagen, also das finde ich, habe ich ja immer selber gefunden, übrigens als Schiri in der Schweiz. Jedes Wochenende, ihr seht es ja beim FC Wohlen, in der Challenge League war es noch viel mehr gewesen, oder? Also du gehst am einen Samstag gehst, ins Tessin, am nächsten Samstag bist du daheim, am übernächsten Samstag bist du in der Romandie, dann nachher bist du im Vaduz, dann bist du also du kommst so viel mit diesen Sprachen in Verbindung und als Schiri, du hast mal einen Assistent aus dem Tessin, du hast mal einen Assistent aus der Romandie, du hast vielleicht mal einen Assistent, der ein Austauschjahr macht und nur Englisch kann, also Sprache in der Schweiz ist eigentlich kein Problem. Und eben über die Standardsprache, Standardbegriff plus das, jeder kann ein bisschen Französisch, jeder kann ein bisschen Englisch, findest du eigentlich immer.
Sind das denn in der Schweiz nicht fix Schiri-Trios oder Quartetts?
Das... Also weil die Anzahl der Schiris und der Assistenten relativ überschaubar ist, kennt man sich relativ gut. Aber es ist nicht so oder nicht mehr so, dass es Teams sind, die immer zusammen sind.
Okay, nicht gewusst. Wenn wir noch beim Technischen bleiben, wo angesprochen ist, gibt es ja auch einen Punkt, wo sicher auch schon das Thema war, nämlich die Kameras. Du hast gesagt, in der Schweiz haben wir 6 oder 10 Kameras. Der Vergleich, der ja auch immer gezogen wird, ist wahrscheinlich der Bundesliga mit 19 bis 21, wenn das richtig ist. Und da kann man auch ein bisschen Pro und Kontras sehen, aber ich frage jetzt einfach mal, sind das nicht einfach zu wenig Kameras? Also gibt es halt nicht zu viel Graubereich? Also es ist ja glaube ich so, dass dann eigentlich auf der Seite, also hinter der Goalie, wie es eine Kamera ist, und dann halt auf der
Hauptlinie. Hinter der Goal, auf den beiden 16er und in der Mitte.
Aber halt keine auf der gegenüberliegenden Seite zum Beispiel.
Genau.
Bleibt da kein grosser Graubereich. Also.
Zum Ehrlich war es eine Frage, die ich mir selber gestellt habe und wo ich eine Unsicherheit hatte bis vor kurzem. Ich habe mich auch gefragt, ist das wirklich ausreichend oder ist es nicht ausreichend? Und in dem ganzen Prozess muss ich ehrlich sagen, hat mich ein Argument am Schluss überzeugt. Und zwar das, dass wir ja immer von klaren und offensichtlichen Sachen reden. Und am Schluss, wenn wir über 6 oder 10 Kameras reden und über klare und offensichtliche Fehler, dann muss es doch so sein, dass wenn etwas klar und offensichtlich ist, dass es auf einer von diesen 6 Kameras ist. Also grundsätzlich haben wir jetzt erst 4 Runden durch. Und ich würde sagen, bis jetzt habe ich nie eine Situation erlebt, die am Schluss nicht hättest können auflösen. Oder wo du am Schluss hast müssen sagen, ja, die ist klar und offensichtlich, aber sie ist nie auf dem Video. Mhm. Also die Konstellation, glaube ich, die gibt es einfach relativ wenig. Also ich sehe es mittlerweile, aber ich bin vielleicht auch zu fest, also ist ja logisch, ich bin ein Promoter von dem Ganzen. Ich bin vielleicht auch zu fest drin, aber grundsätzlich glaube ich, um es nochmal klar zu sagen, oder auf den Punkt zu sagen, wenn etwas klar und offensichtlich ist, dann müssen wir es eigentlich auf einer von 6 Kameras sehen. Und wenn man es nicht auf einer von 6 Kameras sieht, sondern erst in der Kamera 31, dann ist es wahrscheinlich so klar und offensichtlich nicht.
Und man könnte ja noch argumentieren, im allerschlimmsten Fall würde man mal eine Szene übersehen, im allerschlimmsten Fall. Aber man kann ja nicht aufgrund von zu wenig Kameras einen Fehlentscheid sozusagen machen. Also etwas, dann vielleicht zu viel interpretieren oder so. Das ist mein Ding. Aber wo ich doch erstaunt war, wenn ich das richtig im Kopf habe, dass die iPad vorschreibt, dass es Minimum nur 4 sind.
Ja, das
habe ich. Was ich denn schon finde, also...
4 ist wahrscheinlich
dann definitiv. Da kann man es dann doch einfach sein. Und eben, ob das genügt, ich denke, genau, das wird dann schlussendlich auch so zeigen. Also, das ist so. Hingegen, wo ich mich mehr gefragt habe, also Gründe sind dort klar, das sind Werte Kosten genannt, wieso man es nicht hat, sind die sogenannten kalibrierten Linien. Die haben ja vor allem auch in der Bundesliga am Start gefehlt, was ja dort ein riesiges Thema war, jetzt hat man das Ganze, aber man hat halt die Kalibrierlinien braucht man halt, um Offset-Situationen genau können zu bemessen, weil die halt nach Blickwinkel, ja vor allem, das wissen wir alle, gar nicht wahrnehmbar sind. Da braucht man halt so kalibrierte Kameras, die dann genau die Linie können ziehen können, die auch Lot können ziehen können, ob jetzt halt irgendwie die Schulter weiter vorne ist als Knie und so weiter. Die hat man nicht. Und ich finde halt so, Offside ist etwas von den wenigen, wo an allen die schwarz-weiß Entscheidung ist. Man kann noch darüber diskutieren, in welcher Millisekunde jetzt die genaue Ballabgabe war. Da haben wir noch das Frame 1, 2 und machen für den. Aber sonst kann man klar sagen, ist Offside oder nicht, auch wenn es nur ein Zentimeter ist. Und dort haben wir einfach ein Feld, also fehlt für mich das wirklich ein Werkzeug irgendwie, das ich nicht so gut verstehe. Oder findest du das nicht so tragisch? Weil findest du, ja, wenn es nur ein Zentimeter ist, ist es kein klar offensichtlicher Fehlentscheid.
Ich bin vielleicht nicht bei allen Fragen wirklich neutral, aber weil ich würde auch hier jetzt wieder grundsätzlich das Positive sehen. Also, wo ich eben, also ich glaube, es ist schon stringent in meiner Meinung. Oder? Grundsätzlich geht es um die klaren und offensichtlichen Sachen. Und es ist halt auch beim Offside so. Also, solange dass es mit 6 Klammern nicht klar und offensichtlich ist, wünsche ich mir einfach lieber nicht eine Intervention. Also, oder anders gesagt, oder, wenn am Ende des Jahres wir 3 Szenen haben im Bereich vom Offside, wo wir sagen, ja, aber ich sehe es anders als du. Also dann ist es mir immer noch lieber, weder die kalibrierte Linie mit dem Lot, wo ich muss ehrlich sagen, da, also mein Vertrauen in das, es ist so ein Schein, also dort muss ich ehrlich, es ist so eine Scheingenauigkeit. Aber zum ehrlich sein, ich frage mich im Tennis, oder? Also ich sehe es ja oft im Tennis, du siehst Hockey und dann kommt es und dann siehst du irgendwie so noch, also so mini, also weniger als ein Millimeter, oder? Und ja, alle glauben das. Wenn Hawkeye sagt im Tennis, 1 Millimeter out, alle glauben das. Mein naturwissenschaftliches Verständnis sagt mir, jedes System hat einen Standardfehler. Und nur weil Hawkeye sagt, der Ball ist 1 Millimeter draus, heisst das noch lange nicht, dass der tatsächlich 1 Millimeter draus ist. Es glauben es einfach alle. Also anders gesagt, oder auch im Offside, einfach die kalibrierte Linie. Ich glaube, es ist so ein bisschen Scheingenauigkeit und ich bin gar nicht so unglücklich, dass es diese Linie nicht gibt. Aber ich bin auch ehrlich, muss ich vielleicht auch noch anfügen, ich bin dort auch so ein bisschen, oder von den Szenen, wo ich so ein bisschen Respekt habe, ist eigentlich die, wenn du wirklich dann bei uns jetzt eine Szene hast, wo ganz oben am Bildrand ein Verteidiger steht zum Beispiel und ganz unten am Bildrand ein Stürmer, mhm, und du siehst ohne Linie nicht, was ist jetzt da genau Fakt? Und du siehst aber nachher, oder du siehst dann am Abend im Sport, oder, ziehen sie die Linie und du siehst, ja, der ist jetzt irgendwie 1 Meter vorne. Und dann sagen alle, ja, das ist ja klar, weil sie die Linie haben. Und wir haben sie im Wahr oder im Volkswil nicht gehabt. Das kann vorkommen. Wahrscheinlich wird das irgendwann passieren, tatsächlich. Aber ob das jetzt ein Argument, also, das ist jetzt abwägen, oder? Also, willst du lieber das mal, dass das halt mal passiert, du hast halt blöd da, okay, scheiße. Oder willst du wirklich so ein System mit Lot und wahnsinnig genau und so, wo aber irgendwie eben so eine Scheingenauigkeit ist? Ich weiß nicht.
Wenn ich da jetzt vielleicht mal so einhaken kann, also ich bin da auch bei dir. Wir hatten ja jetzt genau den Fall der Champions League Qualifikation. Ja. Da haben sie die Linie beim Spiel LASK gegen Brügge. Und es ist ja so, ich kenne mich jetzt technisch nicht so aus mit Kameras, aber früher war es mal so, ich glaube, so eine normale Kamera nimmt 24 Bilder pro Sekunde auf. Oder 44. Und die VAR-Kameras sind sogar irgendwelche Hightech-Kameras, die nehmen doppelt so viele Bilder auf. Und bei dem Spiel war eine spielentscheidende Szene letztlich, gab es einen Elfmeter für die Gäste, für Brügge. Und ich habe es jetzt nicht so genau im Kopf, wie es genau lief. Aber also es gab den Elfmeter und durch diesen Elfmeter hat Brügge gewonnen. Der wurde verwandelt. Und später hat sich irgendwie rausgestellt, dass der gefaulte Spieler eigentlich im Abseits gestanden wäre, was aber nicht auf Anhieb auch mit der kalibrierten Linie zu erkennen war, weil dieser Millimeter, in den er im Abseits stand, scheinbar genau dann stattgefunden hat zwischen zwei Bildern. So, also selbst mit einer kalibrierten Linie hast du keine hundertprozentige Genauigkeit, weil die Technik lässt es ja jetzt schon allein durch die Kamerabilder nicht zu, dass die kalibrierte Linie überhaupt vernünftig angewendet werden kann. Also.
Ja, was ich einfach auch möchte sagen, jetzt schon vor der Videoschiedsrichterzeit finde ich es einfach krass, wie oft und wie gut die Offside-Entscheidung gefällt wird. Das ist ja klar, man kann ja die rein gar nicht wahrnehmen, dass man gleichzeitig Ballspielende und Personen im Offside, also die angreifen, gleichzeitig im Auge hat. Und trotzdem sind ja die Entscheid, ich weiß jetzt nicht wie viel Prozent das, aber doch erstaunlich oft richtig, dass da mal einer durchgeht und dass man mal einen Bock hat, wo vielleicht einer sogar einen Meter im Offside ist. Come on! Also eben, wir spielen über 90 Minuten und man weiß nicht, was wir im Leben. Das habe ich immer etwas vom Krassesten gefunden. Die Assistenten, die einfach aufgrund von ihrer Erfahrung schlussendlich haben. Und ich habe es ja auch schon erzählt, es gibt ja auch im Internet verschiedene so Spiele, wo man das kann beweisen kann. Und vor allem mit diesen gegenläufigen Bewegungen und so. Hey, da hat man einfach keine Chance. Und wenn man weiss, dass die Assistenten eigentlich an sich, von sich aus schon einen guten Job macht, jetzt da noch ein Videoschiedsrichter draufkommt, der jetzt sagen wir, die Meter aufsetzt, damit man sicher rauswetzt. Und wenn dann einer durchrast, sagen wir einen Zentimeter zwei, finde ich ja auch, wäre mir gleich. Aber es ist natürlich auch klar, dass diese Leute dann finden, hey, wenn wir schon hey, vor allem wenn es dann halt gegen einmal ist, dann fehlt mal, wenn es nur 5 cm sind. Ja.
Es ist so. Also, mir ist Offside oder mir ist nicht Offside. Am Schluss ist das so. Ist vielleicht aber auch eine Frage für die Romantiker. Ich bin halt gleich, also ich bin Befürworter vom VAR, aber ich bin nicht Befürworter davon, dass der VAR detektivisch ist und wirklich alles bis ins letzte Detail muss klären. Das glaube ich wirklich nicht. Also es gibt ja dann die, die sagen, ja, also wenn man dann wirklich alles könnte klären mit dem VAR, dann wird der Fußball dann irgendwann so klinisch oder so. Eben, wenn der VAR ist so detektiv und findet alles raus und so und alles ist, am Schluss gibt es nur eine richtige Entscheidung und so. Ich glaube, das wäre irgendwie auch nicht richtig. Und ich glaube, dann würde man eigentlich der ganzen Geschichte gar nicht gerecht werden, weil um das geht es nicht. Es geht nicht darum, am Schluss nur eine richtige Entscheidung zu haben. Sondern es geht darum, das kann man gar nicht oft genug sagen, es geht nur darum, wirklich die groben Sachen rauszunehmen. Und die Frage, die entscheidend ist, ist, was ist grob und was ist nicht grob. Offside, also 10 cm oder 20 cm Offside stehen, ist das jetzt klar und offensichtlich?
Ja, wenn es gegen Wollen ist, schon.
Das ist ja wichtig, was du sagst im Übrigen. Das ist ein wichtiger Teil des Fußballs, dass man es aus der Perspektive von seiner Mannschaft anschauen darf. Ein Fehlentscheid. Das hast du jetzt vorhin brillant eigentlich erklärt. Ein Fehlentscheid über eine ganze Saison. Wenn ein Assistent, ich bin mega bei dir, die Assistenten machen einen super Job. Wenn du mal schaust, die Menge von den Entscheiden, die treffen, und am Schluss, wie oft dass die richtig sind, ich habe riesen Respekt vor denen. Aber es ist natürlich klar, wenn der FC Wolle am Schluss ein Match verliert und am schlimmsten Fall noch ein entscheidendes Spiel, weil irgendein Spieler vom Gegner 20 cm im Offside gestanden ist, ja, dann ist es am Schluss eigentlich als Entscheid über die ganze Saison immer noch ein relativ kleiner Entscheid. Aber es ist ein wichtiger Entscheid gegen deine Mannschaft und dann ärgerst du dich. Und auch der Schiri ärgert sich am Schluss darüber. Ist klar, der Ärger vom Schiri interessiert am Schluss niemand. Weil dem Schiri macht es ja per se nicht weh, er kann nicht auf- oder absteigen.
Aber, ja, doch, nicht.
Ja, er kann auch, aber nicht, ja, ja. Meistens nicht aufgrund von einem Entscheid. Ja. Oder?
Ja. Wenn wir schon gerade bei den Fans sind, dann würde ich schon noch unsere letzte Thema-Rubrik hier gehen, alles, was dann halt so mit Fans im Stadion und so weiter ist. Ist jetzt vielleicht nicht mehr dein Top-Gebiet als Ausbildner, aber du weißt vielleicht auch doch mehr Bescheid als mir, weil ich glaube, es weißt du gar nicht in der Superliga, oder ist es interessant, in einem Superliga-Stadion.
Nein, die Sonntagsspiele.
Guck ich. Fangen wir ganz einfach an, wie werden Fans im Stadion informiert? Wie läuft das so ab?
Genau.
Wer spielt dort was für Signal irgendwie auf oder so?
Ja, genau. Also es ist so, dass in Volkerswil nicht nur die VAR sitzen, sondern es ist dort auch ein sogenannter VAR-Supervisor. Super Titel, VAR-Supervisor. Und dem seine Aufgabe ist eigentlich die, dass wenn in irgendeinem von diesen Spielen etwas passiert, dass der sofort die Leute, die Regie im Stadion informiert, was das abgeht. Und aufgrund von dieser Information, die ins Stadion geht, wird nachher im Stadionscreen eingeblendet, dass es einen Check gibt und auch um welche Art von diesen vier Checks dass es geht. Also nehmen wir an, es spielt Team Blau gegen Team Rot, der Schiri hat einen Penalty verpasst und der Ball geht in Einwurf. Und dann wird das Spiel unterbrochen und angehalten, weil der VAR überprüft, ist das jetzt ein Penalty oder ist es kein Penalty. Und dann tut der Supervisor sofort melden zu dem Spielort, hey, der Schiri, der VAR, Entschuldigung, checkt in Volkerswil, ob das ein Penalty ist oder nicht. Und dann nachher, wenn es im Stadion einen Screen gibt, gibt es ja den meisten von den Stadien jetzt mittlerweile, nicht überall, aber in den meisten, wird dort nachher eingeblendet, es wird die Penalty-Situation überprüft. Und zusätzlich für die Stadien, wo es kein Screen gibt, tut das der Stadionspeaker noch über das Speaking-System da, sagen, mündlich. Dass die Zuschauer wissen, es läuft etwas in Volkerswil. Ist aber wirklich nur dann, also nicht einfach, wenn der VAR so irgendwie etwas ein bisschen anschaut in Volkerswil, sondern es ist wirklich dann, wenn der VAR sich etwas anschaut und der Schiri nachher eine Information bekommt, dass etwas Wesentliches passiert, dann wird der Zuschauer so über den Screen und über den Speaker eigentlich informiert.
Ist es in der Schweiz nie ein Thema gewesen, dass das allenfalls auch der Schiedsrichter kommunizieren kann? Das ist ja also eine beliebte Forderung von vielen, dass er wie zum Beispiel die American Football Kenntnis, wenn er in der Pädagogik zurückkommt und sagt, er hat jetzt das überprüft und dementsprechend entschieden.
Also das ist nicht das Thema gewesen, weil es einfach vom VAR-Protokoll nicht vorgesehen ist. Es ist nicht ein Teil vom Projekt, dass der Schiedsrichter oder vom Fußball, es ist von der Reglementarien nicht so vorgesehen, dass der Schiedsrichter selber gegen außen kommuniziert. Aber ich finde den Gedanken finde ich spannend. Aber auf der anderen Seite glaube ich auch wie, vielleicht kommt das ja irgendwann mal. Aber ich glaube wieso nur schon, dass man jetzt oder etwas, was sich sehr geändert hat aus meiner Sicht, ist, dass die Schiedsrichterentscheidungen sind viel transparenter geworden. Also wir reden heute über den VAR und über Schiedsrichter. Ich weiß nicht. Wie fest, dass ihr euch vorher für Schiedsrichter entschieden habt. Aber ich finde, es kommt so mehr, was ich mit dem will sagen, es kommt so mehr Fokus auf die Schiedsrichterei, über den VAR, es kommt so ein bisschen mehr in den Fokus rein. Die Schiedsrichter kommen ein bisschen Gelegenheit über, eben jetzt in einem Gespräch wie heute, sich zu erklären, sich auch zu sagen, was läuft überhaupt ab, was machen wir. Also es ist transparenter geworden, glaube ich. In einer Welt, wo sowieso transparenter wird, oder wo man auch transparent muss sein. Und ich find das super für die Schiedsrichter, weil ich glaube, die Schiedsrichter haben sich in der Vergangenheit immer sehr versteckt. Die haben das auch nicht so gesucht, weil der Schiedsrichter ist im Hintergrund, der will sich nicht zeigen. Das ist sehr fest in der DNA drin. Aber ich glaube, in der Welt, wo wir heute leben, wo immer transparenter wird, wo es immer mehr um Kommunikation geht, tut es den Schiedsrichter gut, dass sie sich auftun müssen und dass sie gewisse Sachen müssen erklären und transparent sein. Da glaube ich, das ist eine Entwicklung, die jetzt angestoßen worden ist. Aber ich glaube, in dieser Entwicklung ist man noch nicht so weit, dass man so machen könnte, wie du jetzt vorgeschlagen hast, dass der Schiri schon hinsteht und gegen aussen kommuniziert. So weit ist man im Fußball einfach noch nicht, glaube ich. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Entwicklung weitergeht und dass das vielleicht irgendwann einmal das Resultat ist davon.
Ja, ich denke es auch. Wir haben jetzt auch gelesen, dass ja in der Premier League, glaube ich, die zeigen jetzt dann auch Bilder von dem, was überprüft wird auf den Screens, was ja auch so ein Schritt in so eine weitere Richtung ist. Wir sagen nicht nur, was wird überprüft, sondern man kann es theoretisch, wenn man dann die Leinwand auch erkennt, selber auch schauen, was jetzt da überprüft wird. Und das wird sich sicher weiterentwickeln. Weißt du, was man im Fernsehen für Bilder zu sehen bekommt, wenn es eine Überprüfung gibt? Also sieht man die gleichen Bilder, wo auch der Schiedsrichter allenfalls anschaut, wenn er es überprüfen geht, oder wie das ist?
Ich weiss, dass das eine mega heikle Frage ist, im Sinne von, dass man das sehr, sehr stark immer diskutiert, ob das möglich ist, dass man im Fernsehen genau gleichen Bilder zeigt, wie das, was der Schiri dann tatsächlich am Bildschirm sieht. Jetzt muss ich ehrlich sagen, jetzt bin ich gerade unsicher, ob man tatsächlich das sieht, was der Schiri auch anschaut. Ich glaube, es ist nicht so. Aber was ich weiss, ist, ich habe das vorher erklärt mit dem VAR-Supervisor. Also, wenn etwas passiert, dann nachher ist es so, dass der VAR-Supervisor ins Stadion funkt oder eine Funkverbindung hat und sagt, hey, der VAR überprüft einen Penalty. Und das kommt die Regie von der Produktionsfirma auch mit über. Also, die wissen sicher, was geprüft wird. Und dann können die einfach von sich her Bilder bringen, damit sie nicht damit sie wirklich die Szene bringen, die tatsächlich relevant ist. Weil je nachdem im Fußball wird es komplex, oder? Und es sind plötzlich mehrere Szenen, die könnten relevant sein. Und die Produktionsfirma weiss gar nicht, ja, welche von diesen drei sind sie jetzt genau am Anschauen. Das Handspiel oder das Foul oder das Offside. Und das kann man, glaube ich, meines Wissens tut man das so vermeiden, dass eben die Information vom Supervisor im Stadion kommt der Produktionsfirma mit. Und die zeigen aber noch eigene Bilder und nicht die Bilder, die der Schiri tatsächlich hat gesehen.
Gut, man kann jetzt sagen, bei 6 und 10 Kameras gut sind, aber in der Bundesliga war es so, dass einfach gerade dann die Fernsehstation noch ein anderes Bild hatte, wo dann halt der Blickwinkel anders war als das Bild, wo dann der Schiedsrichter angeschaut hat, sodass man dann halt die Entscheidung vom Schiedsrichter einfach nicht nachvollziehen konnte, wenn man einfach ganz andere Bilder hat. Das lohnt sich ja vermeiden, wenn man zumindest am Fernseher die gleichen Bilder sieht. Da kann man sagen, man kann immer eine andere Meinung sein, aber ja, ich glaube, bei 6 bis 10 Kameras ist die Chance kleiner, dass da noch eine Kamera auftaucht, die das Ganze völlig anders wird auflösen. Mit dem Start seid ihr zufrieden gewesen. Erste 4 Spiele. Ich habe ein Spiel gehört, glaube ich, am Anfang, das nicht gut war oder etwas in die Hasel ist. Aber wie gesagt, aber Fazit extra, von 4 Spielen.
Ja, ich habe mir extra schnell, das ist wirklich gerade top aktuell, irgendwie eine Statistik hier bekommen. Und ja, alles in allem, um es einfach zu machen. Ich glaube ich glaub wirklich, dass der Start ist gut war. Ich glaube, was sich bewährt ist, dass man wirklich eben zurückhaltend ist. Das war mir in der Schweiz aus meiner Sicht. Du hast vorhin den Entscheid erwähnt von Linz. Ich habe das auch live gesehen. Das wäre für mich so ein bisschen eine Horrorvorstellung gewesen. Oder wenn das irgendwie so passiert am Anfang von einer Saison, dann kommst du irgendwie so in ein negatives Ding rein. Und das glaube ich jetzt wirklich, das darf man so in der Schweiz so sagen. Es hat sich mal gut angelassen. Ich mag mich erinnern, die Meisterschaft hat ja angefangen mit dem Freitagabend, Sion gegen Basel. Ich weiß nicht mehr, eben gesagt, das schaue nicht so viel durch. Das war Freitagabend, Sion gegen Basel, alle ein bisschen nervös, oder? Es geht wieder neu los, hat Schiris, du weißt nicht so, wo du stehst, und du hast den VAR. Und es war so, dass der Schiri hat, dann in diesem Spiel einen Penalty gegeben und der Penalty ist korrigiert worden, weil es einfach keiner war. Und das war wirklich ein guter Entscheid, ein richtiger Entscheid. Und ich glaube, das war wie so die Basis, mal, dass man sagen kann, hey, weißt du, für das haben wir eigentlich den VAR. Und dann noch eine, ist es am ersten oder am zweiten Wochenende? Jetzt in St. Gallen den Entscheid gegeben, den du vorhin so gesagt hast, wo man aus meiner Sicht sehr differenziert kann anschauen kann. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, es ist nicht etwas Skandalöses passiert. Der Schiri hat einfach einen Entscheid korrigiert, der im Graubereich ist. Also man hätte genau das klar und offensichtlich, es ist nicht klar und offensichtlich falsch gewesen. Also hätte er mit seinem Entscheid müssen bleiben und er hat nicht selber korrigieren. Und das hat sofort auch so ein bisschen Echo ausgelöst. Und das sage ich auch wieder, man hat das auch unseren Leuten gesagt, auch das wieder, super Erfahrung, wenn du so anschaust über das Ganze, oder? Es hat sofort gezeigt, wenn du zu oft intervenierst, kommen sofort Emotionen und Reaktionen. Also es ist immer besser, lieber im Zweifel nicht zu intervenieren, weder zu intervenieren. Und also das war so ein bisschen der Start gewesen. Er hat aus meiner Sicht sehr gut angefangen, er hat so einen kleinen Hänger gegeben mit dem St. Gallen-Fall. Und dann hat es, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wirklich 2 oder 3 Spielrunden gegeben, wo der VAR überhaupt kein Thema war.
So
sehr schön. Und genau so, also wirklich Kreuzabdeckung. Das ist doch das, also da muss ich ehrlich sagen, das ist genau das, wo ich mir gewünscht habe. Dass der VAR einfach kein Thema ist. Dass er mitläuft, dass er am besten gar nicht zum Zug kommt, weil die Schiris auf dem Platz einen guten Job machen. Und dass er aber dann kommt, wenn irgendwo ein grober Fehler passiert. Und vielleicht passiert am nächsten Wochenende noch ein grober Fehler, vielleicht kommt er wahr, es wäre optimal. Und dann nachher wird er aber gar nicht eigentlich so wahnsinnig stark wahrgenommen, sondern man sagt einfach, okay, gut, so jetzt müssen sie sein. Und dann geht es weiter. Und das ist eigentlich das, was sich die Schiri wünscht. Ich sage, Transparenz ist gut und ein bisschen mehr im Fokus stehen für die Schiedsrichter ist auch gut. Aber am Schluss bleibt es bei dem, was immer war. Der Schiri ist ein Nebenakteur. Und wenn man nicht über ihn redet, ist es am besten. Und das ist das, was man anstrebt. Dass man nicht über den Schiri redet, dass man nicht über den VAR redet, weil sie einen guten Job machen.
Ja. So. Also ich habe meine sachliche Party mehr oder weniger fast durchgearbeitet. Jetzt könnt ihr vielleicht gerne noch weiter emotionaler werden und erklären, wieso ihr den VAR gleichen Scheiß findet.
Ja, wir haben ja schon kurz einen emotionalen Part gehabt. 2 Sachen möchte ich kurz anmerken. Es wird ja immer gesagt, dass der Videobeweis, ich nenne ihn jetzt mal so, auch wenn es falsch ist, würde die Emotionen aus dem Spiel nehmen. Das ist schon mal so ein Argument gegen den VAR. Und wir merken, völliger Quatsch, es wird noch mehr diskutiert als vorher. Früher war es der Scheiß-Schiri, heute ist es immer noch der Scheiß-Schiri. So einfach einer mehr. Trotzdem, ich würde mich jetzt nicht als Fußballromantiker bezeichnen. Ich bin relativ reflektiert, lacht nicht. Es geht mir gar nicht so um die technischen Dinge, ob das funktioniert. Wir haben ja jetzt das LASK-Spiel angesprochen. Das sind Fehler, die passieren. So, und es wird nicht ausgeschlossen, dass Fehler passieren. Das hat niemand gesagt, als man das eingeführt hat. Mein Problem ist mehr so, ich finde, ein Sport sollte für alle gleich ausführbar sein. So, und wir haben jetzt gerade selber beim FC Wohlen den Fall gehabt, dass wir Lizenzprobleme hatten wegen Dingen, die nicht sportlich lösbar sind. Wir hatten keine Klappsitze. Das klingt jetzt so absurd. Und jetzt denke ich natürlich weiter. Was passiert, wenn ein kleiner, also ich glaube, momentan bezahlt es ja noch der Verband oder die Liga. Und ich glaube, in Deutschland ist es eben nicht so. In Deutschland bezahlen es die Clubs, zumindest in der Bundesliga. Und man hat es jetzt in der zweiten Liga auch eingeführt. Das ist ein bisschen eine andere finanzielle Lage bei den Vereinen. Aber was passiert, wenn jetzt, nehmen jetzt mal nicht ein total banales Beispiel, aber ein Club wie Lausanne Uschi steigt plötzlich in die Superliga auf. Und ich frage mich dann, wenn es dann mal soweit ist, dass die Clubs das selber bezahlen sollen, wie kann so ein Verein sich das dann leisten? So, dann spielt man irgendwie als Lausanne Uschi in der Challenge League vor 300 Leuten oder wie wir vor 250. Dann spielt man Super League, dann kommen dann vielleicht 500 Zürcher mehr und dann sind es auch noch nicht 1000, aber man braucht das größte, beste technische Equipment. Und mir geht es wirklich gar nicht so drum, funktioniert das technisch, bringt das Emotionen oder nimmt das Emotionen weg, sondern ich finde es, eigentlich müsste es ja, das ist ja der Sinn vom Sport, jeder muss es irgendwie auf sportliche Art und Weise schaffen, Erfolg zu haben.
Ja, aber das ist schon seit Jahrzehnten in der Fall. Also inzwischen ist einfach Fußball nicht nur noch, wer ist die sportlich beste Mannschaft, sondern wer ist auch wirtschaftlich top.
Ja, das stimmt ja nicht.
Ja, doch.
Nein, das stimmt nicht auch schließlich.
Also wie wolltest
du dir es schafft ja auch mein FC Wiel, den Cup zu gewinnen.
Ja, super, den Cup gewinnen. Ja, aber um dich irgendwie in der Super League zu halten oder dort hinzukommen, dann musst du einfach auch gut können wirtschaften. Sonst gehst du Konkurs, wie es genug Vereine in der Schweiz gemacht
haben. Aber dann muss man ja sich mal hinterfragen, warum das so ist. Ich lebe jetzt 5 Jahre in der Schweiz und in der Zeit gab es genau einen sportlichen Absteiger aus der Challenge League.
Inzwischen
2. Bravo. In 10 Jahren 2 oder so. Und dann muss man sich einfach fragen, geht man dann schon wieder den nächsten Schritt? Das kostet alles wieder Geld. Und die Vereine hier haben kein Geld, vergleichsweise.
Ja, aber das ist eine Grundsatzfrage und hat für mich nicht mit dem Miserschießen zu tun. Und wenn du es nicht watchst, dann gehen wir Amateurfußball schauen.
Machen wir ja.
Ja.
Aber ich glaube, es ist trotzdem noch etwas Interessantes, was auch noch so ein bisschen mitschwingt. Also die Frage, die du ja aufwirfst, hat für mich 2 Aspekte. Das eine ist schon am Schluss eigentlich das, lohnt sich eigentlich, in der Schweiz kostet das Ganze 1,5 Millionen, lohnt sich 1,5 Millionen, um den Fußball in der Schweiz in der höchsten Liga ein bisschen gerechter machen oder nicht? Die Frage, das ist eine politische Frage. Als Schiri sage ich, die lohnt sich, weil die Gerechtigkeit ist relativ viel wert. Aber das ist Schiri-Perspektive, die kann man auch unterschiedlich bearbeiten, die Frage, und auch beantworten. Und der Verein wie Lausanne Uschi beantwortet das wahrscheinlich anders als der FC Basel und IB.
Genau.
Das ist mal so. Das Zweite, was ich mega interessant finde, und das finde ich ist durchaus auch eine berechtigte Frage, es gibt mittlerweile mit dem VAR, und das ist ja ein bisschen das Erfolgsrezept eigentlich vom Fußball. Es ist ein einfaches Spiel, das für alle gleich ist. Es gibt mittlerweile 2 Arten von Fußball. Es gibt Fußball mit VAR und es gibt Fußball ohne VAR. Also die meisten in der professionellen Liga, die den VAR haben, spielen den Fußball, wo mit dem in der unteren Liga, ja, es ist irgendwo immer noch so ein bisschen das gleiche Spiel, aber es gibt 2 unterschiedliche Fußballwelten. Und da muss ich ehrlich sagen, da bin ich schon ein bisschen Romantiker, da stellen sich für mich schon eine gewisse Fragen. Ist das, tut das nicht zum Beispiel ein bisschen so das Erfolgsrezept Fußball in Frage stellen? Das finde ich spannend.
Ja. Also ich finde, du hast ja auch recht, wenn Sie, irgendwo ist die Spanne, geht ja immer weit auseinander, die Schere zwischen Arm und Reich. Du hast dann da irgendwie die Champions League Clubs, die Top 8, die immer gewinnen. Dann kommt mal so die restlichen 40 und der Rest läuft so unter ferner Liefen, wenn man es jetzt mal ganz grob sagt. Das sind irgendwie die Schweizer Clubs, die sind froh, wenn sie sich überhaupt mal für die Champions League qualifizieren und die Champions League gewinnen, sind immer die gleichen. So, aber andererseits muss man das immer weiter schröpfen. Gerade, ich sag jetzt mal, die Schweiz ist jetzt so ein mittelmäßiges Fußballland. Was sind sie jetzt in der Wertung? Ich glaube 13., 14. irgendwas. Und dann frage ich mich, so, ich komme jetzt aus Deutschland, das ist ein Top-5-Land, muss das sein? Ich finde das romantisch hier, ich habe Bundesliga erlebt und ich erlebe Schweizer Fußball. Und mir ist der Schweizer Fußball 1000-mal lieber als der deutsche Fußball. Weil deutscher Fußball, da gehen 40.000 zu RB Leipzig. Und das kann man auch, kann man kritisch sehen oder nicht. Weckt auch Emotionen. Stimmt ja auch nicht, dass es keine Emotionen wecken würde. Aber hier ist es noch nicht so weit von der Basis entfernt, wie es jetzt in Deutschland ist oder in England, ist ja noch krasser, oder in der Champions League. Und dann frage ich mich, muss das sein, dass man in der Schweiz oder in Österreich oder in Belgien oder in, ja, was weiß ich, Schottland oder so, muss man sich noch mehr von der ohnehin gar nicht so großen Basis entfernen? So, ich kann das verstehen, wenn man als Schiedsrichter sagt, ich möchte Gerechtigkeit. Ich würde das auch. Ich sag grundsätzlich nichts
gegen VAR. Kann man ja gar nicht gegen sein.
Nein. Grundsätzlich habe ich, wie gesagt, gar kein Problem mit dem VAR. Ich finde einfach, wenn mir jetzt einer sagen würde, das ist völlig banal, wir spielen jetzt in der Super League, spielen wir jetzt auf Eisflächenfußball, ist völlig absurd. Aber auf allen anderen nicht, weil das kann sich keiner leisten. Das wäre ja ähnlich. So, ich finde einfach, Fußball kann man überall auf der Welt spielen, man legt zwei Jacken hin und irgendwas Rundes und man spielt Fußball. Und muss man das immer weiter aufbauschen, indem man für die einen irgendwelche Dinge zur Verfügung stellt, die die anderen nicht haben? Weil einerseits ja, der VAR ist irgendwie auch eine Geldfrage, aber er muss es nicht sein. Also du kannst auch einen wohlenden VAR hinstellen. So, wenn der Verband es bezahlt. Und wenn der FC wohl nichts bezahlen muss, kannst du auch beim FC Eschholzmarkt eine VAR hinstellen. Aber ist das irgendwie, ich weiß nicht.
Das ist das eine grundsätzliche Sache, aber ich frage mich dann auch, die Auseinanderdriftung hat ja auch schon vor x Jahren angefangen. Also schon nur, dass man in der 5. Liga ohne Assistenz spielt, ist halt schon ein anderes Spiel als das. Und klar, das ist jetzt ein massiver Einschritt. Naja, und es ist halt auch für mich ein Unterschied, was ja auch der Punkt Nummer 1 ist. In einem 5-Liga-Spiel geht es halt eigentlich ziemlich nichts. In einer Champions League geht es um weiss nicht wie viele Millionen. Und dann sind halt schon die beteiligten Geldgeber vielleicht dann schon interessiert, dass man halt dort nicht aufgrund von einem unglücklichen Pfiff, sag ich jetzt mal, die Millionen ins Hand setzt. Das macht wahrscheinlich so ein bisschen den grossen Dingen aus. Und prinzipiell ist mir das eigentlich auch gleich, wenn er jetzt WM und die grossen Spiele das hat. Ich habe mich halt einfach auch nie so wahnsinnig oder nicht so fest an Fehlentscheid geschüttet, wie das viele andere machen. Also klar, im Moment regt man sich immer auf, aber ich finde halt ein bisschen das Unperfekte ist auch etwas, was für mich zum Fußball gehört, wie für dich vielleicht das überall gleich ist. Darum bin ich froh, haben wir das nicht. Aber ich glaube, man wird sich eh damit arrangieren. Also wenn jetzt, überleg mal, Kids, so jetzt halt damit aufwachsen, für die ist es genauso normal, wie für mich irgendwie auf Abstiegsrunde normal war in der Nationalliga A. Also von dem her werden die dann so fußballromantisch zurückgeschaut, wahrscheinlich in 20 Jahren wissen dann noch die Fahrer und heute haben wir dann keine Ahnung was.
Ich weiß, es ist logisch, vor 10 Jahren haben sie den Hintertor-Schiedsrichter eingeführt. Hat auch jeder gesagt, absurd, jetzt steht der schon da und sieht es trotzdem nicht und heute interessiert das keinen mehr. Das ist das ganz normal, dass da, ist das überhaupt noch, weiß es gar nicht mal mehr. So Europa League und so, hast ja immer so und heute diskutiert das auch niemand mehr, ob das Sinn macht oder nicht. In 10 Jahren interessiert das auch keinen mehr, ob es, was heute für Fehler passieren oder was nicht. Dann hast du wahrscheinlich 4000 Bilder pro Sekunde auf der Kamera und kannst 360 Grad drehen. Ich zweifle gar nicht daran, dass das Erfolg haben wird. Es ist auch völlig normal, dass das nicht von Anfang an funktioniert. Fußball wurde auch irgendwann mal erfunden und da haben sie Bäume auf dem Feld gehabt. Und da hat auch keiner gesagt, es muss frei von Bäumen sein oder so. Also Entwicklung ist völlig normal. Die Frage ist halt, ob die so schnell stattfinden muss. Und ob sich wirklich alles so weit auseinanderziehen muss. Weil irgendwann muss ja dann Entwicklung dahin gehen, dass irgendein 5-Liga-Team Kamera da stehen hat. Irgendwann muss das ja dann mal so sein. Und dann frage ich
gut, einfach... Was schon etwas spannend ist, es ist ein zweischneidiges Schwert. Oder ich höre jetzt mega viel das Argument, das du jetzt auch gemacht hast. Ja, Fehlentscheide gehören ja zum Fußball und so. Und es gibt jetzt plötzlich ganz viele Leute, die so die Fehlentscheide verteidigen. Die hätte ich mir manchmal früher noch ein bisschen mehr gewünscht. Aber ich höre sie vor allem jetzt. Wahrscheinlich ist es einfach irgendwo, eine Entwicklung ist normal. Ja. Und eben, nochmal, der VAR, ob der VAR kommt oder nicht, ist eigentlich nicht die Frage. Ja. Die Frage ist einfach, wenn das er kommt. Und irgendwann wird er normal sein und irgendwann wird er ein Teil sein vom Spiel überall auf der Welt. Und ja, es ist einfach, das Leben geht irgendwie immer vorwärts und Ja, ob du das gut findest oder nicht gut findest, frag mich eigentlich gar nicht. Sondern die Frage ist einfach, wann du aufkommst. Und am besten kommst du relativ früh auf, weil dann kannst du nämlich noch so ein bisschen mitentscheiden und mit beeinflussen. Und, ja.
Sehr schön.
Gutes Abschlusswort, oder?
Ich würde es auch sagen. Wir sind jetzt schon ziemlich lang am Quatschen. Die Frage ist, hättest du noch Energie für ein bisschen Zusatz? Oder wärst du froh, wir beenden es?
Wenn ihr noch Fragen habt, was für Zusatz mögen.
Man hat eigentlich im ersten Teil, oder hätte ich gerne etwas aufgerissen, was wir dann zeitlich nicht geschafft haben. Und das könnte man jetzt schon spielerisch noch schnell durchgehen. Nämlich die Regelanpassungen, die es auf die Jahre gegangen hat. Es hat ja, ich weiss nicht, wie viele Dutzende Anpassungen gegeben, also wirklich massiv, ja. Auch viele, wo man, glaube ich, gar nicht muss wissen, jetzt irgendwie Trink- und Zeit reglementiert worden ist, das interessiert niemand. Aber es hat ja doch ein paar Sachen gegeben, die geändert hat. Und dass jetzt auch wieder ein bisschen andere Leute reden, machen wir das ähnlich spielen wie vorher. Wir gehen einfach im Kreis durch und alle nennen eine neue Regeländerung auf diese Saison. Somit verstanden alle?
Ja.
Gut, Oliver, willst du anfangen?
Ja, wechsel an der nächsten Seitenlinie.
Genau, das eigentlich sollte dort das Spielfeld verloren, wo es am nächsten ist, zum Zeitspiel verhindern. Was eigentlich auch noch Zeit braucht, bis sich das etabliert hat. Ja. Berry?
Beim Abstoß dürfen die Spieler der verteidigenden Mannschaft neu in den Strafraum und der Pass oder der Abstoß darf innerhalb des Strafraums angenommen werden.
So, von dir, Sascha, erwartet jetzt ein bisschen nördige Anpassung.
Irgendetwas Abstruses.
Ja, etwas, was wir einfach nicht auf dem Schirm haben.
Schiriball. Oder ist das, wissen wir das oder wissen wir das nicht? Also es gibt doch die Situationen, wo der Schiri einfach blöd steht und er wird angeschossen.
Haben wir gerade gestern gehabt.
Und wenn es jetzt so, es ist jetzt neu, oder? Wenn Weiss den Ball hat und der Schiri anschiesst und nachher hat Team Blau den Ball, also es gibt einen Ballbesitzwechsel, weil der Schiri getroffen wurde ist vom Ball, dann gibt es neu, früher wäre das ja einfach weitergegangen, das Spiel, und jetzt würde der Schiedsrichter das Spiel unterbrechen und es gibt einen Schiri-Ball für die Mannschaft, die den Ball verloren hat, sozusagen. Habt ihr gewusst oder nicht?
Ja, das gleiche auch, wenn es durch den Schiri ins Goal geht, oder? Also Schiri kann auch kein Goal, ist halt nicht mehr Luft.
Genau, ist nicht mehr Luft, ja.
Vom Einzelnen ja, weiß ich noch.
Ist es neu, dass Spieler auf der Bank jetzt auch eine Karte bekommen? Nee.
Teamoffizielle. Die Spieler haben vorher schon dürfen? Oder
Trainer.
Trainer, ja genau.
Trainer, das ist dann das Trainer, ja.
Haben wir auch erlebt. Check. Gabspiel.
Oder? Stimmt, Gabspiel. Ja. Thomas
Jendt. Oh, das ist noch eine zusätzliche Frage. Weißt du das? Bei der Meisterschaft gibt es jetzt auch einen Spieler, der mehrere Gäle hat als offiziell und ab wie vielen Gälen dann ein, weiss nicht.
Ich weiss einfach, dass es in der Swiss Football League so ist, dass man nach 4 gelben Karten gesperrt ist und das gilt für Spieler und auch für Trainer offizielle. Oder Teamoffizielle, genau.
Sehr schön. Ich habe nicht Spicker, sehr schön. Dann nehme ich aber nochmal den Schiri-Ball auf. Dass es ja inzwischen so ist, früher hat man ja eigentlich den Ball sozusagen gegen den Count wieder zurückgespielt. Ja. Dass jetzt nicht mehr so sein soll, sondern dass der Schiri-Ball nur noch der Spieler soll hingehen, oder die Mannschaft, die im Ballbesitz war. Dass man allenfalls so komische Rückpässe oder ebenfalls nicht mehr Ball zurückspielen, die Situation nicht mehr hat. Oliver?
Ich weiß nicht, mich muss ich
mehr. Es gibt schon ein paar.
Penalty schiessen. Ja. Der Goalie muss nur noch einen Fuß auf der Linie haben. Eine Riesenänderung.
Genau, das war ja auch bei der Frauen-WM das Riesenthema, dass dort der Fahrer ein bisschen zu genau vielleicht interniert hat. Was auch noch ein Punkt ist, also einerseits ist ja die Handsperre ein bisschen anders ausgelegt worden. Ich glaube, da müssen wir gar nicht darüber diskutieren, weil im Stadion sehe ich das eh nie. Aber Entscheidung, es kann oder darf nie mehr ein Goal durch eine Hand erzielt werden, auch wenn es eigentlich kein Handspiel ist, sozusagen, wenn man den Arm irgendwo drunter hat. Aber wenn der Ball an die Hand geht und dann ins Goal oder ein Torvorlage ist, darf es nicht zählen, weil man einfach halt nicht will, dass ein Goal durch eine Hand erzielt wird.
Lustige fällt mir gerade noch ein, da diskutieren sie gerade drüber. Viele Goalies, so dritte und zweite Liga in Deutschland, haben jetzt die Abstöße kurzzeitig immer so kurz angelupft, dem Mitspieler auf den Kopf und Ball in die Hand genommen. Wie vor kurzem in der fünften Liga auch erlebt. Das wird gerade diskutiert. Also es ist offiziell ausgesetzt, glaube ich, in Deutschland zumindest. Und da wird jetzt diskutiert, ob man das behält oder ob das verboten wird. Aber aktuell ist es ausgesetzt und es ist nicht erlaubt.
Genau.
Das ist noch eine kleine, witzige...
Etwas, wo ihr zweifellos auch noch könntet wissen bezüglich Freistossmauern. Das können wir mitbekommen.
Das stimmt, dass der Gegenspieler nicht mehr darf, direkt in der, neben der Mauer stehen.
Wenn die Mauer mindestens 3 Personen sind. 4? 3? Hätte ich jetzt.
Ja, niemand weiß es. Niemand weiß es.
Der Schiri weiß es auch nicht. Ich habe gemeint, es sind 4. Das
kann alles sein. Muss man einfach einen Meter Abstand halten. Das hätte ich als Wichtigste aufgeschrieben gehabt. Hat ihn etwas Relevantes verpasst?
Weil wir vorhin so ein bisschen über die verschiedenen Fußballwelten geredet haben, was es jetzt gibt und so. Das ist ja auch so etwas. Früher hat es ganz, ganz viele Regeländerungen, ganz, ganz wenige Regeländerungen gegeben. Man hat immer so das Gefühl gehabt, die Regelhüter, das sind so alte, graue Männer und die wollen nichts verändern und die wehren sich gegen den Videobeweis und so. Und heute ist eigentlich fast ein bisschen das Gegenteil Mode geworden. Also es gibt fast jedes Jahr so eine relativ grosse Anzahl von Regeländerungen, die wichtiger sind zum Teil und weniger wichtig, aber die eigentlich so mit sich bringen jetzt so für die Giris und so, dass sie sich immer wieder in den Details neu orientieren. Und ich finde das noch rechte Herausforderung. Ich frage mich dann immer so, es ist ja so mein Alltag, mein Job eigentlich, wie bringt man das 4600 irgendwie 67 Schiedsrichter bei, damit sie wirklich in allen Details wissen, was jetzt genau wie geändert hat. Das ist noch tricky.
Also beim 5-Liga-Spiel letztens wusste der Schiedsrichter nicht, dass es, dass es ausgesetzt ist.
Siehst du? Noch Arbeit für mich.
Darum haben wir das ja besprochen. Ich würde sagen, das ist, glaube ich, gut für heute, oder? Hast du noch irgendetwas, wo wir jetzt einfach nicht besprochen haben?
Nein, danke vielmals für die Gelegenheit, das mit euch zu diskutieren.
Danke, ja, wir danken dir und ich danke euch wieder mal, sind wir hier zusammengehackt. Wir hören uns wieder mal in ein paar Monaten wahrscheinlich. Ja, bis dann. Tschüss zusammen.